Liebe Harley-Freunde, herzlich willkommen bei unserem Milwaukee Iron Podcast. Ich bin Angelo Pagano und gegenüber von mir sitzt wieder Matthias Meyer, mein Mentor. Und Matthias, wen haben wir heute zu Gast?
Ja, passend zum Thema, Angelo. Wir wollen uns ja heute über Fahrzeuge unterhalten, die letzten 25 Jahre geprägt haben bei Harley-Davidson. Und da haben wir natürlich keine Mühen gescheut.
The one and only.
The one and only, zumal er ja mit uns zusammen im gleichen Gebäude ist.
Oh ja.
Yeah. The one and only Thomas Trapp haben wir heute dazugeholt, weil der aus einer ganz anderen Sicht als wir natürlich die letzten 25 Jahre anschaut, weil der kennt ja die Harley-Geschichte und die Motorräder und fährt sie auch selber aus den letzten 120 Jahren. Daher hat das natürlich einen ganz anderen Blick auf das Vierteljahrhundert des neuen Jahrtausends, als wir beide den haben. Aber umso besser ist es natürlich und umso interessanter ist das, seine Meinung dazu zu hören. Und
Drei Blickwinkel,
genau. Und der Thomas ist jetzt ja auch der erste Gast, den wir haben. Wir nehmen ja nicht in jeder Folge, aber immer wieder Gäste dazu. Und wenn so ein Gast kommt, dann fragen wir ihn zwei Dinge, nämlich, was war seine erste Harley? Hat er die heute auch noch? Und die zweite Frage ist, was ist sein aktuelles, entweder einziges Bike oder sein most favorite Bike? Und in dem Fall, Thomas, herzlich willkommen hier bei uns im Milwaukee Iron Podcast. Und als Icebreaker quasi, jetzt beantworte uns doch mal diese beiden Fragen.
Ja, Matthias, mache ich sehr, sehr gerne. Aber zunächst bedanke ich mich auch herzlich, dass ich heute euer Gast hier sein darf, auch der Entree-Gast, ja, sozusagen. Und freue mich auch drauf. Ist für mich auch eine neue Erfahrung. Bis vor 6 Wochen wusste ich nicht mal, wie man Podcast schreibt. Und jetzt sitze ich hier und mache einen mit euch. Also bin ich ganz stolz drauf. Ja, sehr gerne beantworte ich die Frage. Meine erste Harley habe ich in der Tat 1976 gekauft. Man mag es kaum glauben, das sind roundabout knapp 50 Jahre her.
Geil.
Und das war eine 750er Flathead, eine WL, die hier in Frankfurt bei einem Kreidler-Händler, ich habe damals eine Kreidler gehabt, im Schaufenster stand als Deko. Die hatte der dort zig Jahre stehen und ich habe mich in das Ding verliebt. Alte Harley, noch klassische Formen und dann bin ich dem so lange die Bude eingerannt, bis er mir sie verkauft hat.
Okay.
Und habe die natürlich dann auch selber aufgebaut, weil Geld für die Restaurierung oder was hat man nicht gehabt. Das hat man alles selber gemacht. Autodidakt heißt es ja heute so schön. Und ja, die Maschine habe ich immer noch. Übrigens alle Maschinen, die ich in den 50 Jahren zusammengesammelt habe, sind bei mir noch vorhanden und werden auch alle noch regelmäßig bewegt.
Was ein Luxus.
Ja, mega. Und Platz dafür hast du dann anscheinend ja auch.
Ja, hast du auch. Ja, habe ich auch. Kann man so sagen.
Ja, kann man so sagen, würde ich sagen.
Okay. Ja, und aktuell?
Ja, aktuell, das glaubt kein Mensch, aber das ist tatsächlich wahr. Ich habe als aktuelles Motorrad mir eine Elektro-Harley, eine Livewire zugelegt und freue mich auch auf die Saison damit. Das geht ja bald los und bin ganz glücklich.
Ja, das ist super, weil wir beide können das verstehen, der Andrew und ich. Wir haben ja je auch eine Elektro-Harley, also eine Livewire. Und was wir ja letztes Mal nicht gemacht haben, Angelo, Wir wollen natürlich auch mal dann die Frage, die wir dem Gast stellen, einmal auch für uns beantworten, welches die erste Harley war, die wir hatten und was wir aktuell so als Favorite Harley haben. Und ich fange mal an. Also ich habe da beim letzten Mal schon gesagt, ich hatte eine 2000er Heritage Springer, damals noch mit Fransen, nicht lange, aber mit Fransen. Und erste Jahr Twin Cam war das, mit Vergaser damals noch. Und habe auch heute noch eine Springer, das ist aber ein 100 Jahre Jubiläumsmodell. Und die Maschine, mit der ich jetzt so am Ende der letzten Saison am meisten gefahren bin, auch diese Saison wieder schon ein paar Touren vorhabe, das ist halt eine aktuelle 24er Rotkleid CVO. Ja, solange wie ich noch Rotkleid fahren kann, ich bin ja nicht so der Größte, noch kann ich die fahren, solange bewege ich die halt auch noch als Reisebike. Natürlich fahre ich auch noch ein paar andere Motorräder, so bei den kürzeren Strecken oder bei den Touren, mit dem Chapter zum Beispiel, aber Rotkleid ist so mein Ding.
Ja, ist auch ein cooles Bike. Kannst damit alles machen. Ja. Bei mir ging es los mit einer 2013er 48, also eigentlich fast der Klassiker, mit dem man anfängt, cooles Bike, ein Bobber-Look, sexy, also das hat alles irgendwie gepasst, keine Ahnung, die Italiener da drauf, das hat irgendwie gezogen. Aber aktuell, Thomas hat mit einer 57er Flatty angefangen und ich bin letztes Jahr in 24 3800 Kilometer mit einer 42er Flatty gefahren, die der Thomas aufgebaut hat mit meiner Hilfe, was überhaupt da ging, was er mir da gezeigt hat. Und er hat mir auch beigebracht, wie man das Ding fährt, weil Das ist nicht so einfach.
Ja, das war Fußkupplung, sage ich nur. Das
Fußkupplung, ist, Handschaltung, du hier, du da.
Da muss ich was erzählen, aus dem Nähkästchen geplaudert, das wollen die Leute ja auch hören. Oh shit. Die ganze Firma hat uns ja gesehen, wie wir das Motorrad für dich aufgebaut haben. Und natürlich hat die ganze Firma auch drauf gewartet, bis du das erste Mal
fährst. Das stimmt. Die waren alle mit den Handys da, gell?
Alle waren da. Ich weiß noch, wie der Basti gesagt hat, da bin ich schon mal gespannt mit Fußkupplung und Tankschaltung und Zündung mit der Hand feststellen und so weiter, wie ihr das so hinkriegt. Und ich muss wirklich sagen, du hast ja keine Probezeit gehabt. Das erste Fahren auf dem Gelände hat die ganze Firma miterlebt.
Das stimmt.
Und ich habe dir es nur im Trockenen erklärt, ohne dass der Motor lief. Und dann hast du sie angetreten, hast dich draufgesetzt und bist direkt losgefahren. Und vor der Kurve, das sind ja nur 100 Meter, war der zweite Gang schon drin. Da habe ich gesagt, das ist unglaublich, der ist ein Naturtalent, der Mann.
Das war ohne Spaß jetzt, Leute. Das ist so ein Feeling, das ist so ein neues Harley-Fahren für mich gewesen. Als ich den zweiten Gang drin hatte, habe ich fast geschrien, ich habe einen zweiten Gang drin. Da haben sie alle gelacht, die Mini und du, die standen da, da ist das Video noch. Ja. Guck mal, der hat sogar einen zweiten Gang drin. Ja. Das hört man auch auf dem Video. Genau. Ich habe echt gedacht, als ob ich das Feuer erfunden hätte. Das war unglaublich. Ohne Spaß, also dieses Feeling und dann noch, das hat so Spaß gemacht, dass ich echt 3800 Kilometer gefahren bin und jetzt habe ich Bock, diese Saison wieder mit so einem alten Stuhl richtig wieder Kilometer runter zu ratschen. Das macht sau viel Spaß.
Ja, das ist so. Das ist cool. Ich habe ja einen Early Shovel Starrrahmen und wenn du dann das erste Mal das Motorrad ankickst und schaffst das beim ersten Kick, das sind so Glückshormone, ne? Also bei Thomas braucht es andere Art Glückshormone oder andere Sachen, um diese Glückshormone hinzukriegen. Da fährt er zum Beispiel dann mit einer 100 Jahre alten Harley Coast to Coast einen Cannonball in den USA, dann hat er diese Glücksausschüttungen auch, die wir beim Ankicken haben oder beim Fußkupplung nicht abwürgen. Aber es ist, die alten Motorräder haben was Tolles, was dir was du auch keinem so erzählen kannst, wenn du es nicht selber irgendwie mal erlebt hast.
Ist so, das ist echt unglaublich.
Wenn du nur mal so ein Fahrzeug erfolgreich angekickt hast. Mhm. Ne? Aber auch die Fahrzeuge aus den letzten 25 Jahren haben ihre Reize gehabt. Es gab ganz spezielle Fahrzeuge, die sehr erfolgreich waren. Es gab ganz spezielle Fahrzeuge, die auch nur ein Jahr da waren und weil sie eben nicht erfolgreich waren oder weil man ihnen die Zeit nicht gegeben hat, erfolgreich zu werden. Und da sind wir heute tatsächlich mal gespannt, wie jetzt zum Beispiel jemand, der relativ neu bei der Marke ist, 2017 bei D'Angelo, das sieht, wie ich das sehe, wo ich auch so ein bisschen aus Herstellersicht, das sind natürlich Werte, wie erfolgreich war ein bestimmtes neues Modell. Und der Thomas, der natürlich dann von 1920 oder 1903 letztendlich Sachen sehen kann, die 100 Jahre später dann auf den Markt gekommen sind und eventuell auch das eine oder andere Feature, was schon 100 Jahre vorher entwickelt wurde, dann wieder in sich getragen haben, weil das hat außer Harley-Davidson ja niemand. Nee. Das Fahrzeuge, Artikelnummern haben, ich sage nur der Federsattel, den wir auf Fahrzeugen drauf haben, zum Beispiel Thomas und ich auf der Early Shovel, die war am E-Glide, das ist eine Teilenummer, die ist aus den 30er Jahren.
Ja, das ist so, es gibt es nur bei Harley. Ja, das Punkt aus Ende, es gibt es nur bei Harley. Wie geil ist das denn?
Ja, mega. Das Interessante ist ja, weil du das gerade so anschneidest, wenn man so wirklich die Urfeder bei Harley-Davidson kennt. Ich habe ja alles, was es gab, von den ersten Einzylindern über die erste 1909 Zweizylinder. Ich habe ja alles schon gefahren und kenne die Motoren und die Fahrtechnik natürlich auch. Und wenn man dann mal so über die Epochen schaut, wie sich viele Dinge doch wie ein roter Faden bis in die heutige Zeit bei Harley-Davidson weitergezogen haben. Also 1909, der erste 45 Grad luftgekühlte V, den gibt es ja heute noch. Also das heißt, die heute aktuellen Modelle haben immer noch die gleiche Grundbauart, wie sie 1909 beim ersten Zweizylinder waren von Harley. Und wenn man sieht, dass viele Modelle heute im direkten Vergleich nehmen wir doch mal das Beispiel. 1965 war das erste Jahr Elektra-Glide, also das erste Motorradmodell bei Harley, das so aussieht wie heute immer noch im Grund eine Street-Glide oder eine Elektra-Glide bis letztes Jahr ausgesehen hat. Also das heißt, man hat auch die direkte Transparenz bei den Fahrzeugen in der Optik. Und ich glaube, dass das auch unheimlich viel ausmacht, wenn man sagt, wir reden jetzt über die heutige Zeit, dass das gelebte History ist. Ja, wir hatten ein neues Motorrad mit neuester Technik, mit neuesten Features, mit einem Display, wo du alle möglichen Fahrmodis programmieren kannst, dies, das, jenes. Aber trotzdem fährst du etwas, was in 120 Jahren oder über 120 Jahre jetzt immer noch identisch Identität hat. Und ich glaube, dass das ganz viel auch mit der Emotion der Marke zu tun hat.
Ja, da sind wir ja eigentlich auch direkt schon bei so einem Modell, was in den letzten 25 Jahren dann gekommen ist, was es auch danach noch weiter gab. Das ist ja ein Icon-Modell, das ist ja die Revival, Elektra Glide Revival, genau. Die blau-weiße. Die sieht aus wie eine 69er Elektra Glide. Wir haben ja damals auch so ein Special gemacht, zum Beispiel mit dem Walter Wille,
genau.
Der dann mit dir zusammen mit meiner 69er E-Glide und der Revival gefahren ist.
Ja.
Und diesen Vergleich gemacht hat, der das auch super faszinierend fand, weil in der Revival steckte die aktuellste Technik drin.
Ja.
Ja, man hat es aber eigentlich gar nicht so gesehen. Wenn jemand, der jetzt mit Harley nicht vertraut ist, die beiden Dinger nebeneinander, beiden Bikes nebeneinander stehen hat sehen, dann muss er schon genau hingucken, was dass da jetzt wirklich Generationen von Antriebstechnik dazwischen stecken. Ne? Das ist ja das Faszinierende. Also für mich war dieses Thema, diese Belebung der Tradition in der aktuellen CEO-Ära, nennen wir es mal. Das ist ja ein Thema, was unter Jochen Zeitz dann wiederbelebt wurde. Das war für mich eins der Highlights, dass diese Revival da kam, die einen Schwingsattel hat und die ganzen Stilelemente, die aus den 50ern, 60ern eigentlich entstanden.
Ne? Ja, genau.
Das war schon eine tolle Sache.
Ja, gerade deine 69er, auch als Two-Ton, deine ist orange mit weiß. Und wenn man dann so eine Elektra Glide Revival gesehen hat, die auch in der Two-Ton-Lackierung fast identisch adaptiert wurde. Ja, also das, was weiß war bei der 69er, war dann bei der neuen auch weiß. Und die Linienführung, die Form, die Batwing-Verkleidung und das alles, das hat man dann im direkten Vergleich erstmal richtig gespürt.
Das ist ein moderner Moped mit dem Oldschool-Look.
Exakt.
Deswegen ist diese Icon-Varianten sind halt geil.
Ja, ja.
Muss man vielleicht hin und wieder noch ein bisschen was dazu machen, wie ich das gemacht habe.
Ja, genau.
Aber dann wird sie halt komplett perfekt. Aber das ist halt das Coole, dass es diese Icon-Modelle jedes Jahr gibt. Und du merkst, dass Harley sagt, okay, wir müssen genau diese zwei, drei kleinen Details, die müssen wir von damals mitnehmen.
Mhm.
Und das siehst du halt. Und dann auf den ersten Blick siehst du es nicht, dann siehst du, oh, auf einmal ist es doch ein modernes Motorrad, weil du hört sich ein bisschen anders an. Aber es ist geil, weil du hast so ein Feeling, ich fahre so ein bisschen Geschichte.
Mhm.
Und das ist halt, finde ich, bei den Eigenmodellen und bei den Enthusiastenmodellen, weil da steckt ja auch eine Geschichte dahinter, ist es auch schön, dann so ein Ding zu haben. Ist auch schwer zu haben.
Ja,
also es gibt ja nicht viele, ist ja limitiert.
Ja.
Aber da kann man schon ein Stück Geschichte haben. Wir haben Kunden, die haben es irgendwie geschafft, fast jedes Modell, seitdem es die Icon jetzt gibt, seit der Revival, jedes zu haben und wollen auch nichts dran umbauen, weil die sagen, das wird dann nochmal mehr Geschichte in 40, 50 Jahren.
Das ist so.
Ja, da haben wir natürlich jetzt mit dem Angelo jemanden, der die Icon-Modelle, die er hatte, alle umgebaut hat. Aber das Interessante ist ja die Geschichte von der El Diablo. Weil da hat er ja umgebaut, einfach deshalb, weil er das Vorbild für die El Diablo einfach von der Farbe des Motors und anderer Teile haben wollte. Ne? Du hast ja den schwarzen
ist Trim so, die umgebaut. Kam ja, die El Diablo, die kam ja in schwarz.
Ja.
Und damals war sie halt nicht in schwarz. Und da habe ich ein Bild genommen, habe gesagt, wisst ihr was jetzt? Jetzt machen wir alles chrom. Da haben sie mich dahinter und gesagt, alle, du bist bescheuert. Man nimmt nicht so ein limitiertes Motorrad und macht es dann in chrom. Da habe ich gesagt, doch. Mache ich. Und habe das durchgezogen und danach war es auf einmal ein ganz schönes Moped. Da haben alle gesagt, oh, Angelo, du hast dich da was getraut. Von hochglanzverdichteten Felgen bis zum Dash, wo alles chrom war, sogar die durchsichtige hohe Scheibe.
Mhm.
Und irgendwie macht es mir Spaß. Und mit der Highway King habe ich das Gleiche gemacht und es sieht aus, echt, als ob Elvis da gefahren hätte.
Na gut, das ist ja auch so ein Philosophie-Ding. Irgendwann kam ja dann das, alles wird schwarz und alles ist dunkel und der Chrom fällt weg. Hat auch seine Daseinsberechtigung, ganz klar. Aber gehen wir wieder, das ist ja mein Part, in die Historie hinein. Harleys waren immer Chrom-Motorräder, die haben immer geblinkt, die hatten immer einen besonderen Lack. Das war immer etwas, was ins Auge gestochen hat. Das haben die Japaner nie verstanden, das so abzuholen, wie Harley das eigentlich von jeher gemacht hat. Und ich erinnere mich an viele Zeiten, wo alles Mögliche an Harleys nachverchromt wurde. Ich kenne ja noch die Zeit der GIs, der Soldaten, der Besatzer in Anführungszeichen hier in Frankfurt. Bin ja in dieser Zeit hier aufgewachsen in Frankfurt Und da gab es unsere Urvorgänger Ingo Tschungo, Harley-Davidson Number One in Sachsenhausen. Da war immer im Frühjahr Saisoneröffnung. Das war immer, ich glaube, das erste Wochenende im April. Da wurde da gegrillt. Das war so eine alte Tankstelle. Und da haben sich die Harley-Fahrer aus Frankfurt getroffen. Und es gab eigentlich Harley-Fahrer zu dieser Zeit nur drei Arten von Leuten. Das eine waren die Rocker, das andere waren die Zuhälter und das dritte waren die, die halt wirklich aus purem Enthusiasmus eine Harley gefahren haben. Ja, das war so.
Du warst Kategorie 3, oder?
Ich war Kategorie 3, weil mich Harley von diesem Biker-Lifestyle so inspiriert hat, ja. Und dann saßt du da beieinander, da wird, wie heute auch, da wird sich geduzt, da wird nicht gefragt, wo kommst du denn her, wo willst du denn hin, was hast du, was bist du, sondern da wird über das Motorrad gesprochen. Und die Amis, das war jetzt nur die Einleitung dazu, die Amis, die hatten alle Elektra-Glides und die Dinge, die waren verchromt und überall Lämpchen dran, Birnchen, die mussten nachts auch leuchten. Ja, da gab es Bikes, da waren hunderte von kleinen Lampen dran, die hatten extra einen Zusatzgenerator, damit die Lampen beleuchtet werden konnten, weil sonst hätte da nichts geleuchtet. Es war ja alles noch keine LED-Technik, es waren ja noch Birnen, die gebrannt haben. Ja. So, und dann hast du zwischen diesen ganzen Chrom-Monstern gesessen und das war sowas von trendy, seine Harley zu verchromen. Insofern hast du alles richtig gemacht.
Ja, ich bin ein Trendsetter, nennen wir es mal so, Italiener, Mode.
Ich wollte gerade sagen, Italiener.
3-4 Jahre, da fahre ich nur noch Chrom. Also ich bin mega Chrom-Fan. Ja. Ich finde auch diese ganz schwarzen, bulligen Stühle, die finde ich auch richtig cool. Bin ja eine Slim S mal gefahren, auch in diesem Military-Look. Da war alles schwarz, aber irgendwie zieht mich dieses Chrom an, weil das einfach so ein bisschen die Geschichte widerspiegelt von Harley-Davidson, wie du es gerade sagst.
Ganz genau.
Und wenn du dann einmal drüber wischst und dieses Chrom macht dann so wie so ein Schein, das ist halt so ein geiles Gefühl. Ist einfach so dieses, du wischst so drüber und dann siehst du wie so ein Lichtstrahl. So. Und das ist halt geil.
Aber das ist ja auch jetzt wieder, wo du gerade auch Slim S sagst, das ist ja auch so ein Trend gewesen. Wir hatten von 2008, 2009 an bis Slim S 2016 auslief, hatten wir ja auch wirklich so ein Denim-Trend. Ne? Also da war alles, ob Streetbob war, ob es Fatboy war, ob Slim war, alles war Black Denim, teilweise in grün Denim, wie jetzt zum Beispiel Slim S mit dem Military-Stern.
Ja.
Und das war so ein Trend, der war da. Und jetzt, seit 2020 oder so kannst du sagen, ist dieses Denim-Thema wieder weg. Das war aber wirklich ein Trend, der hat sich mehr als 10 Jahre gehalten. Und die Slim S war natürlich eins der Highlights. Das muss ich jetzt wieder aus so ein bisschen mit Herstellerbrille aufsagen, weil Slim S, Lowrider S, Dyna noch und auch die Fatboy S waren ja die letzten 110er, eigentlich CVO-Motor damals als Twincam, die letzten 110er, die dann als S-Modelle nicht so teuer waren wie eine CVO, aber den gleichen Motor drin hatten. Und die dann aber kurz vor Ende der damaligen Euro-Norm kamen und dann sich erstens wie geschnitten Brot verkauft haben, vor allen Dingen die grüne Slim S. Uff. Und dann alle zum Jahresende ja noch eine Tageszulassung brauchten. Das heißt, wir wollten die auch in 2017 noch verkaufen. Wir haben extra auch noch, der deutsche Handel hat noch viele bestellt, weil viele Kunden gesagt haben, wir hätten gern noch eine, bevor das ausläuft und die Fahrzeuge nicht mehr neu in den Markt gebracht werden können. Und dann war dann plötzlich am Jahresende 2016 in der Top 10 der Einzelzulassungsstatistik in Deutschland ein weit über 20.000 Euro teures Harley Softail-Modell unter den Top 10. Ich glaube auf Platz 6 oder Platz 7. Und die ganzen anderen Hersteller haben alle gesagt, was ist hier denn schon wieder los?
Wie geht das? Das kann gar nicht sein.
Ja.
Ja, geil.
Also Slim S war wirklich so eins der Highlights der letzten 25 Jahre.
Aber egal, ob du eine Jekyll oder eine Kester drunter gelegt hast, der Sound von dem 110er Motor damals oder heute noch, das ist schon brachial.
Ja.
Also wenn du da eine Komplettanlage hattest, dann haben deine Ohren schon vibriert. Also das hast du schon über 5 Ecken gehört.
Und sie haben natürlich auch werbetechnisch was Cleveres gemacht. Sind wir wieder bei der Historie. Die WLA, The Bike That Won The War, 57er, war ja in diesem mattgrün lackiert und hatte diesen weißen Stern auf dem Tank links und rechts. Da stand dann zwar noch die Nummer der Einheit drunter, das hat man weggelassen, aber das Grün und der Stern war von der WLA aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das war natürlich auch so eine Reminiszenz, wo viele Leute gesagt haben, das ist wieder so ein richtiges Kultbike, das wieder an der Historie adaptiert ist.
War Machine.
Ja, und erstaunlicherweise, das gab es glaube ich auch noch in keinem Jahr, war die meistverkaufte Farbe in dem Jahr im Softail-Bereich nicht schwarz, sondern es war tatsächlich grün. Weil fast alle von den Slim S in diesem Grün gewollt wurden und ausgeliefert wurden. Ne?
Und was auch noch wichtig ist, in dem Zusammenhang, ich weiß ja, zu so einem Motor, den fallen mir halt andere Sachen ein. Bei den Penhead-Modellen in den 50er Jahren konnte man als Zubehör einen Lenker bestellen, der hieß Hollywood Bar.
Den haben sie auch
und die Hollywood gemacht. Bar war dieser Lenker, diese Strebe hatte. Und genau den Lenker haben sie dann da wieder aufgelegt. Slim das war S. dann auch noch die Hollywood Bar, die da drauf war. Also es war schon ein geiles Ding.
Ich kann mich noch erinnern, es war das erste Jahr, wo ich da war ich noch nicht im Verkauf. Da sind die Leute reingerannt, haben gesagt, ich will so ein grünes Ding. Und dann hat der Verkäufer schon gesagt, gibt's nicht mehr, gibt's nur noch einen Schwarzglanz. Egal, nehme ich. Ja. Bevor ich gar keine habe, nehme ich trotzdem. Das war unglaublich.
War genau andersrum.
Ja.
Normal hätte man gesagt, gibt's nur noch in grün. Und die hätten gesagt, okay, ja, wenn es sein muss. Und diesmal war es, gibt's nur noch in schwarz. Ja, nehme ich. Aber eigentlich hätte ich gerne grüne.
Genau. Unglaublich.
Ja. Bei der Slim S kann man ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir waren am Farker See und bevor die Slim damals eingeführt wurde, haben wir ein bisschen gesprochen und hat der Hersteller auch gesagt, hier, wenn so ein Modell kommen würde, was meint er, wie sich das verkauft? Und als Händler bist du ja immer sehr nah dran. Manchmal bist du auch zu nah dran an den Produkten und siehst das durch die zu technische oder rationale Brille. Auf jeden Fall haben wir das angeguckt, haben gesagt, ja, das ist jetzt ein Scherz, oder? Da habt ihr jetzt von der Heritage oder von der Fatboy irgendwas genommen und so. Habt ihr da so Speichenräder von der Heritage mit der Maske von der Fatboy? Wer soll denn das kaufen? Also da geht mal vorsichtig ran. Mhm. Haben wir zu den Harley-Leuten gesagt, so als Händlergremium. Und dann wurde die vorgestellt. Die war jetzt auch nicht besonders günstig. War okay, ne, knapp unter 20.000. Mhm. Aber dann kamen die ersten Fotos oder wurde das Fahrzeug vorgestellt. Und jeder Kunde wollte plötzlich so eine Slim. Und wir so, oh, die fragen uns nie wieder als Händler, wie dieses Fahrzeug gehen wird. Weil wir haben komplett voll daneben gelegen und haben dann natürlich zum Halbjahr konnte man dann nochmal die Ordergröße für Deutschland erhöhen. Und aber im ersten Jahr, als die rauskam, haben wir gesagt, naja, also da kauft man sich entweder eine Heritage oder eine Fatboy. Aber nein, die Leute wollten tatsächlich diese Slim haben. Mhm. Also das war in mehrererlei Hinsicht halt eins der, ja, interessantesten und im Gehirn bleibenden Motorräder der letzten 25 Jahre.
Ich habe aber locker 80 verschiedene Varianten gesehen, seitdem ich bei Harley bin. Hm. Wie viele Leute haben sie sich, ob Ape, ob Flybar, ob hier, ob da, 100 Sachen, sogar mit einer kleinen Fairing vorne dran, so eine flache Fairing. Hm. Ich habe echt alle möglichen Slim S Umbauten gesehen. Es ist echt Upswipe, Chicano, Fishtails, es gab alles schon.
Und diese Fairing, die abnehmbare aus dem Zubehör, ist ja auch was, weil das hatten ja auch die Motorräder im Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Das ist so ein bisschen Anlehnung dann tatsächlich mit der Lackierung, mit dem Stern. Wenn du dann da so eine Mini-Fairing dran hast, hat man so ein bisschen so diese 1945-Geschichte gelebt. Mhm. Dann, ne? Also stimmt, also Slim S ist wirklich, auch von Verkaufsstückzahlen, aber auch von dem, was wir damit alles erlebt haben, ist das eins so der Highlights eigentlich der letzten 25 Jahre, muss man sagen. Da gab es natürlich noch andere Fahrzeuge, aber 2016, 17 war die Slim S das Ding. Ne? Mhm. Interessanterweise die Lowrider S als Twin Cam damals noch, 110er Motor, ist im ersten Jahr, die kam ja ein bisschen später als die beiden Softails, die ist im ersten halben Jahr, haben es die Leute gar nicht so richtig begriffen, was das da war. Ne?
Also,
und die ist tatsächlich erst dann in 2017, 2018 ist die Slim S, ist die Lowrider S als Dyna-Version dann abgegangen. Ne? Da wollte plötzlich jeder noch so ein Fahrzeug
haben. Ja, aber das war ja einfach nur wegen der Performance-Nummer.
Ja.
Weil die war ja höher, die war ja noch ein bisschen höher als die anderen Dynas.
Mhm.
Und mit der konntest du halt richtig ballern. Und da hast du schon gemerkt, sei es in der Clubszene oder wie auch immer, kam auch dieses Club-Style schon so ein bisschen, immer mehr. Ne? Genau. Da haben wir auch schon dran gerochen, weil wir sind ja da Pioniere in Deutschland. Und da hast du immer gemerkt, okay, wir wollen mehr Performance, wir wollen es noch höher, wir wollen andere Federn, wir wollen hier, wir wollen eine T-Bar.
Doppelscheibenbremse.
Ja. Und das war einfach die perfekte Basis mit dem perfekten wilden Motor und mit dem super Sound.
Aber da muss man mit der die Zeit zurückdrehen. Wo kam es her? FXR,
genau,
war ja Ende der 70er Jahre das erste Motorrad, das in so einem Baustil war, was der Markt wollte, insbesondere in den USA, wurde auch in der Biker-Szene in den USA zu einem Kultbike, weil die war leicht, die hatte einen super guten Rahmen, es war ein neuer Rahmen, den es so weder bei einem Tourer gab, noch bei der Sportster gab, es war ein ganz eigener Rahmen. Und die Bikes wurden dann im, ja, heute sagt man Clubstyle, weil damals die Clubs, die Biker, die Rocker, die Bikes auch so umgebaut haben. Und dann war da auch eine T-Bar drauf. Das heißt, es waren hohe Reiser drauf mit einem flachen Lenker. Es war eine Ein-Mann-Sitzbank drauf. Es waren die mittigen Fußrasten, damit man schön Knieschluss hatte und auch schön mit dem Ding ballern konnte. Und es war einfach ein Bike, das war ausgelegt, wirklich wild Motorrad zu fahren und nicht zu cruisen und gemütlich von A nach B zu fahren. So, und die Lowrider ist eigentlich die Reinkarnation der FXR. Das Bike ist aus dem gleichen Grund so konzipiert. Die Fußrasten sind hoch, die Fußrasten sind mittig. Die Lenkerposition mit den Reisern und dem flachen Lenker ist aufrecht. Man hat den gleichen Knieschluss und es ist im Grunde dann nur die Fortführung dessen, was da Ende der 70er Jahre mit der FXR in Amerika losging.
Und kauft ihr jetzt mal eine FXR?
Naja,
kauft jetzt der Hype FXR. Ist so, der Hype ist so krass, egal ob du auf mobile Kleinanzeigen oder wie auch immer.
Naja.
Eine gescheite FXR, wo du denkst, okay, die benutze ich jetzt mal so als Basis, damit ich so einen wilden Clubstyler mache. Da bist du bei 13.000, 14.000, 15.000 Euro.
Ja.
Das ist richtig wild. Wenn du es jemandem vor 10 Jahren erzählt hast, hätte er gesagt, ey, meine FXR wird niemals so einen Wert haben.
Aber auch ein geiles Bike.
Richtig geiles Bike. Also so richtig wieder so Pocket und schnell und wendig. Ja, der Erik fährt eine. Das habe ich schon gemerkt auf Mallorca, wo er vor mir gefahren ist. Habe ich gesagt, leck mich ab.
Ja,
wie kann das Ding so... Was hat das Ding für eine Performance?
Über 40 Jahre her und dafür ist das schon ein richtig cooles Bike gewesen.
Ja, ist es so.
Wenn man da jetzt den Bogen spannt und jetzt mal 25 Jahre zurückgeht, da gab es ja dann nicht die FXR, aber es gab ja auch in der Dyna-Baureihe dann die FXDX, also Dyna Superglide Sport. Die hatte dann auch Doppelscheibe vorne, bisschen höher, war so die sportlichste Harley, hatte auch tatsächlich dann Tacho und Drehzahlmesser obendrauf.
Genau.
Und da kommen wir jetzt zu einem Modell, was wir gesagt haben, was ein Highlight war, aber jetzt nicht unbedingt ein positives, das aber einen sensationellen Revival-Effekt hatte. Das ist die FXDXT, das ist die Superglide T-Sport. Mhm. Die hat diese Textiltaschen hinten dran gehabt und hatte eine Fairing, die jetzt nicht wirklich hübsch war, die Fairing. Aber diese Clubstyle-Szene, 20 Jahre nachdem die FXDXT rauskam, hat sowohl diese Textiltaschen wie auch die Fairing verwertet und das Fahrzeug hat dadurch wirklich so ein Revival gekriegt. Und der Roman hatte, glaube ich,
einen. Der Roman hat
mit den Stofftaschen,
Stofftaschen
und mit der Fairing vorne drauf. Ultra hässliches Ding, aber Kult.
Jetzt Kult.
Jetzt Kult. Aber jetzt auch schön.
Damals schön, ultra hässlich, aber Kult.
Hat damals keiner gekauft. Die haben wir nach 2 Jahren, wurde die wieder rausgenommen. Weil die FXDX hat sich verkauft, also die normale Sport hat sich verkauft, aber das Fahrzeug mit der Fairing und den Taschen nicht. Das heißt, wenn du heute so ein Fahrzeug irgendwo findest, gerade noch europäische Produktion, kaufen.
Ja,
es gehört für uns halt auch so zu diesen Zeitzeugen, die dann auch 20 Jahre später einen Trend eingeleitet haben mit.
Aber das ist so ein typisches Harley-Phänomen. Irgendwas, was man sagt, erstmal, okay, hässlich. Gehen wir mal von der Road Glide aus. Die Road Glide ist ja in den USA schon Jahre eines der meistverkauften Bikes. Und als ich bei Harley angefangen habe, war für mich, ich habe die Road Glide von der Seite gesehen und der Steller hat immer gesagt, die Road Glide, die fährt sich, das ist der Hammer. Ich habe gesagt, wie hässlich sieht dieses Ding eigentlich aus von der Seite? Habe ich gesagt, da passt ja gar nichts. Und warum bewegt sich der Lenker von alleine? Da bewegt sich nichts mit. Für mich war die Street Glide so der Präsidentenstuhl, weißt du, so richtig geil kommt das Ding angefahren. Und dann einmal gesehen, zweimal gesehen, dreimal gesehen und haben sie gesagt, fahr mal eine Woche so eine Road Glide. Und dann bin ich eine Woche mal eine Road Glide gefahren und habe gemerkt, oh scheiße, das Ding fährt sich richtig, richtig gut. Und dann habe ich sie geparkt, werde ich nie wissen, so ich war auf irgendeiner Landstraße, habe gesagt, komm, ich halte mich halt mal an und schaue sie mir so an. Habe ich die von der Seite angeschaut und habe gesagt, diese Shark Nose. Irgendwie sieht die schon so schnittig und cool aus. Also wenn du so ein paar Kleinigkeiten machst, wird das Ding geil. Dann habe ich mir eine Roadglide geholt, ja, das ist, weil irgendwie das Ding fährt sich überragend und sieht gut aus. Dann wusste ich, die Amis, die wissen es, habe ich gesagt, die fahren schon seit 20, 30 Jahren. Aber
jetzt fragen wir Matthias, die ersten Roadglides, wie die rauskamen, diese Fairing, die war so unförmig, das war so potthässlich, als das rauskam. Man hat dann gar nicht versucht, den technischen Vorteil dieser starren Fairing und der leichteren Lenkbarkeit der Gabel und des Vorderrads auszutesten, weil man mir gesagt hat, auf so ein Ding setze ich mich gar nicht drauf. Das war eigentlich so vorprogrammiert erstmal, dass das gar nicht in die Welt passt. Aber ich bin ja ein Paradebeispiel, keiner weiß es besser als Matze, weil ich habe immer gesagt, bevor ich Roadglide fahre, da will ich lieber sterben. Das ist nicht mein Motorrad. Und er ist dann immer mit seiner Roadglide überall um die Ecke gefahren und hat immer gesagt, Mensch, Thomas, das ist so geil fahren, du musst mal fahren. Dann hatten wir mal eine Mitarbeiterausfahrt und da hatte ich meine Crossbones, da kommen wir vielleicht dann mal drauf, ja. Ist ja auch so ein Icon-Motorrad gewesen, wie die Lowrider beispielsweise. Dann hatte er gesagt, weißt du was, du fährst mal mit meiner Roadglide unsere Ausfahrt und ich nehme deine Crossbones. Mhm. Ich glaube ja bis heute, er wollte nur meine Crossbones fahren. Aber das ist eine Geschichte.
Niemals.
Wie geil.
Und dann habe ich die Roadglide gefahren und habe dann gedacht, naja komm, gut, er hat auch den Motor gemacht. Da war ein Stage-4-Kit drin und da war ein Fahrwerk, ich glaube sogar ein Öhlins-Fahrwerk damals genau. Hatte sie drin. Und dann bin ich natürlich mit dem Ding auch ein bisschen geballert. Wir sind, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da hingefahren sind.
Also in Vogelsberg
irgendwie. Ja. Und da natürlich kurvige Strecke, das liebe ich ja. Und dann habe ich gedacht, Alter, das Ding, das geht ja richtig. Man kann ja mit dem Ding richtig fahren und man kann auch Schräglage fahren. Und dann hat es eine Weile gedauert. Und immer, wenn ich mal irgendwo hin musste, so schnell, irgendwas holen, irgendwas bringen oder lackiere, verchrome, irgendwas, hatte Matze gesagt, Thomas, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen? Bei all den Mopeds, die wir als Vorführer hier haben, du nimmst immer die Rotkleide.
Stimmt, das ist aber dann geblieben.
Das ist echt ein Phänomen, das kann man gar nicht anders erklären.
In Vollchrom mit orangener Lackierung hast du auch letztes Jahr die Roadglide immer benutzt.
Ja, genau. Ja, ich weiß. Ja, ist so.
Der Roadglide ist ja insofern ganz interessant in Europa. Also in Europa war es so, man hat die Roadglide in den 90ern als normale Roadglide, Elektraglide-mäßig, also mit Topcase, nach Europa verschifft. Wir mussten damals aber für ganz Europa mindestens 100 Stück verkaufen, damit Halle gesagt hat, wenn wir unter 100 Stück planen für das Jahr, lohnt es sich nicht, die zu homologieren. Das heißt, 1999 hat man zum letzten Mal die Roadglide gebracht und ab 2000 gab es die nicht mehr, weil einfach in Europa keine Nachfrage kam. Und dann passierte etwas 10 Jahre später, was wahrscheinlich sogar keiner vorausgesehen hat. Harley hat gesagt, okay, wir bringen ja die CVOs. Da haben wir immer Elektraglide Ultra oder Limited, haben eine Streetglide. Und dann haben sie eine Roadglide CVO in 2009 rausgebracht. Ohne Topcase, die klassische Linie von vorne nach hinten ein bisschen absteigend. Mit dem 110er Motor, die gab es in 3 Farben, in so einem Gelbton, dann gab es die in so einem Silbergrau und in Orange. Und dann habe ich damals 2009 gesagt, ey, Roadglide, bin ich noch nicht gefahren, aber so wird sich auch nicht so gut verkaufen, aber ich nehme jetzt mal selber so eine. Und dann habe ich 2009 quasi das erste Mal so eine CVO Roadglide gehabt und dann haben sie wirklich 3 Jahre lang die nur als CVO gehabt, in verschiedenen Farben, also 19 Zoll Vorderrad, sah gut aus, tolle Lackierungen gehabt und plötzlich durch diese CVO-Schiene hat diese Roadglide wieder ein Revival gekriegt. Und immer mehr Leute, so wie Angelo es vorhin erzählt hat, haben sich 1, 2, 3 Mal angeguckt. Weißt du noch, wie ich bin immer mit einer Roadglide zum Farkersee damals gefahren. Weiß ich, Und am Farkersee hatte ich die meistens verkauft, weil es so die letzte in dem Modell war. Genau. Und meistens auch so wie bei uns aus dem Chapter jemand, der gesagt hat, hier, was ist denn eigentlich mit der Roadglide? Kann ich so eine kriegen? Ich habe gesagt, ich habe sie jetzt 1000 Kilometer eingefahren für dich zum Farkersee. Genau. Wenn du willst, kannst du mit der auch gleich zurückfahren. Genau. Oder ich phase dir nochmal so ein, dass die erste Inspektion fertig ist und dann kannst du
sie kriegen. Ist ein paar Mal passiert.
Ne? So bin ich eigentlich zum Thema Roadglide gekommen, die ein absolutes Nischenprodukt 2009 war. Und ich weiß noch, Kai Höcker, unser Betriebsleiter in Hannover, der hat 1999 so eine gehabt und hat sich dann nochmal eine 2003er zum 100-Jährigen, hat er sich aus den USA, weil in Europa gab es sie ja nicht, eine 2003er Silber-Schwarz Roadglide Ultra geholt. Da hat er dann aber später aus der Roadglide-Verkleidung eine Streetglide-Verkleidung gemacht.
Wo ich gesagt habe, das ist wieder typisch Kai. Jetzt hat er schon eine 100 Jahre Rotkleid, eine der wenigen.
Kai war schon immer anders.
Sheldon hat dazu geschlagen.
Aber das wie Rotkleid ist tatsächlich über dieses CVO-Thema, ist Rotkleid in Europa dann nach 10 Jahren Abstinenz wieder populär geworden. Und als dann die erste normale Rotkleid kam, noch mit der alten Verkleidung, die ja wirklich nicht sehr dynamisch aussah, speziell wenn du, wie du sagst, von der Seite geguckt hast, über die normale Rotkleid ist dann nach und nach immer ein bisschen größerer Stückzahlbedarf da gewesen für Europa und heute ist er eigentlich nicht mehr wegzudenken.
Nee.
Also das hätten die Amerikaner niemals gedacht.
Aber wenn du jetzt überlegst, die machen damit Rennen. Also genau, die ganze Beggar-Racing-Nummer. Wahnsinn. Und die machen Rennen und die Dinger sind so aufgebockt und die Jungs wie der Kyle, die fahren die Dinger komplett am Limit mit der Schulter am Boden. Also es hätte dir... Ja. Vor 5 Jahren hättest du das erzählt. Ja, ja, ist klar. Und deswegen gibt es ja auch jetzt die Roadglide CVOST.
Genau.
Angelegt an diese ganze Beggar Race Nummer. Und das Ding ist schon beliebt.
Ja, also, klar. Ist schon beliebt. Aber ist halt eine CVO, limitiert. Ja. Kann nicht jeder eine bekommen. Viele.
Genau.
Aber man kann es ja, die normale Roadglide kannst du ja auch mit den Komponenten, die es sogar teilweise von Harley selbst gibt, umbauen. Insofern, also Rotkleid ist nicht mehr wegzudenken, war aber im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends, war sie eigentlich nicht präsent in Europa.
Ja. Und nennen wir es underrated, würde ich mal sagen.
Der war typisch amerikanischer Geschmack, in den USA lief die auch in den 90ern schon gut. Es gab ja auch eine Tourglide vorher mal in den 80ern, die hatte auch schon so eine Verkleidung, nur noch ein bisschen mehr oldschool, 80er-Jahre-Charme halt. Aber Rotkleid ist natürlich letztendlich auch so ein Highlight. Und mit der ab 2014 mit der etwas überarbeiteten Verkleidung ist das Thema natürlich noch mal weiter gewachsen. Mhm. Aber ja, ist ein interessantes Thema, aber Rotkleid haben wir jetzt genug gesprochen.
Ja, das reicht, ja.
Jetzt sprechen wir mal über Springergabeln.
Oh, geil.
Sprechen wir mal über Springergabeln.
Ja, komm, ey, ich sag die ganze Zeit, ich würde mich so freuen, wenn Harley um die Ecke kommt und sagt, wir haben hier eine Springergabel jetzt in irgendeiner Software mit ABS, mit allem. Das wäre, ich glaube, die Leute würden uns hier die Bude einrennen, weil jedes Mal, also ich von, ohne Spaß, vor 50 Leuten sagen 49, sieht geil aus.
Ja.
Es gibt nur den einen, der sagt, fährt sich doch bestimmt nicht gut. Dieses, ja. Du hast immer diesen glashalb leer Kollegen, der da sagt, das kann sich nicht gut fahren, aber es sieht doch einfach geil aus.
Also Springergabel ist ja fast ein Stichwort für mich, ja.
Ja, das ist ein Stichwort zum Thema, wie haben wir uns motorradtechnisch kennengelernt. Ne?
Das war, dann fang du mal an. Das ist
eine interessante Geschichte.
Ja, das stimmt.
Also
wir
kannten uns ja, bevor wir hier jetzt dann auch zusammen in der Factory die Geschicke geleitet haben, weil Elvira, deine Frau, hat ja hier das Café gemacht. Mhm. Wir kannten uns halt und dann, ich wusste natürlich auch, dass du Vorkriegs-Harley-Spezialist bist, hast ja eigene Bücher geschrieben, dann das ganze Thema Boardtrack, da können wir mal irgendwann einen eigenen Podcast drüber machen. Auf jeden Fall, irgendwann, es war früher, Motorradwetter.
Du weißt genau, was du erzählst.
Dann sagst du so, hier, ich bin heute auch mal mit dem Moped da. Da habe ich gesagt, oh ja, mit so einem Ultraman, mit was Modernerem. Da habe ich gesagt, ja, was ist denn da? Ja, das ist meine, wie heißt sie? Wie hieß sie, Thomas?
8-Ball.
Das ist meine 8-Ball da draußen. Und dann bin ich hingegangen und gesagt, Thomas, jetzt mal ganz ernst, das ist so ein Custom Chrome Kitbike mit dem RevTech-Motor, das ist doch keine Harley. Ich dachte, du hast wenigstens eine Harley. Also die Geschichte.
Das hat mich schon getroffen.
Die Geschichte dahinter ist ja, du hast sie quasi ja selber dann zusammengebaut.
Aber warte, war sie wenigstens schön?
Also für so ein Kitbike und mit der Erfahrung, die er ja hat und auch mit seinen Vorstellungen, wie so eine Oldschool-Harley aussehen muss, ist sie wirklich ganz schön geworden. Er hat es natürlich auch gut verkauft hinterher, weil nach diesem Erlebnis, was wir hatten, hat es nicht lange gedauert, bis er die dann verkauft hat.
Ja, okay. Also, das lässt sich dann Thomas Trapp nicht zweimal sagen. Ja, das ist doch keine Harley, oder?
Verkauft hat er sie auch deswegen, weil es kam dann das Bike raus, was er haben wollte.
Ja.
Ja. Da sind wir wieder bei Springergabel jetzt.
Also ich will gerne noch mal 2-3 Worte zu der 8-Ball verlieren, weil ich genau wusste, dass du die Schublade da wieder aufmachst.
Ja.
Aber es war halt so. Also es war in der Tat so, dass zu dem Zeitpunkt ich gerne irgendeine Harley gehabt hätte, neben meinen ganzen alten, die ich ja hatte und habe. Ist ja nichts weggekommen. Und habe zu dem Zeitpunkt war so meine gängige Harley, die ich fuhr, war eine 54er Starrahmen Pinhead. Die habe ich auch heute noch. Die war so im Bobber-Style mit Suicide Clutch und Jockey Shift, also Selbstmörderkupplung und Schaltung quasi direkt aus dem Getriebe raus.
Also komplett alles, was.
Was oldschool, so ja, richtig ist, so ein richtiger alter Rocker-Stuhl.
Also alles, was so nicht komfortabel ist.
So. Ja. aber gut aussieht.
Aber die Story dazu kommt auch gleich noch zu der Pinhead, weil die ist die Einleitung für das, was dann folgt mit der Crossbones. Und weil mir kein Bike gefallen hat, es gab und gibt ja die Firma Custom Chrome und die hat damals so Kit-Bikes rausgebracht. Das heißt, du hattest einen Softail-Rahmen, also einen Rahmen, der wie eine Softail aufgebaut war, aber mit einem ganz anderen Gabelreg. Das heißt, du konntest das Ding flach machen mit lang angestellter Gabel und so weiter. Da konntest du auch von denen eine Springergabel reinmachen. Dann gab es so Cole Foster Peanut Tanks und sowas. Und daraus habe ich ein Bike gebaut. Und es hieß dann deshalb 8-Ball, weil ich spiele auch ganz gern Billard. Und die 8-Ball, die 8, die habe ich dann auf dem Tank gehabt. Und auf der 8-Ball ritt so ein Pin-Up-Girl. Und die hielt wie die Göttin, die Jagdgöttin Diana, hielt die so ein Kö in der Hand, ja. Und das hatte ich links und rechts als Tankemblem von einem damals bekannten Airbrusher. Ja, und das war das Biken. Da war so ein 110er RevTech-Motor drin. Ja, das war natürlich wirklich nichts Besonderes. Aber mir ging es überhaupt nicht um das Thema Authentizität. Mir ging es darum, ich wollte mir einen geilen Stuhl bauen, den es so nicht gab. Und deshalb ist das Ding dann auch wirklich cool geworden. Aber natürlich
bin ich
dann hier direkt. Ja, und dann, das hat
war
mich,
so ein klassischer
hat
MM.
Wirklich,
so
hat mich direkt wirklich getroffen.
Ist keine Harley.
Und ich hatte damals, ich hatte ja damals eine IT-Consulting-Firma. Ich war ja hier nur so Hobbygast durch Elvira mit ihrem Kaffee. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und habe dann das Bike relativ schnell an einen Harley-Kunden verkauft, der auch Harleys hatte. Aber der hat immer gesagt, boah, das Ding ist so geil. Und dem habe ich es verkauft und habe richtig gut Geld dafür gekriegt. Jetzt kommt aber diese Überleitungsstory. Die hatte auch eine Springergabel, aber so eine nachgebaute. Und die Original-Harley-Springergabel ist in ihrer Form und auch in ihrer Haptik beim Fahren ganz was anderes als das, was so nachgebaut wurde. So, und ich hatte ja meine Starrahmen-Pinhead und es war FahrGSE September, wie immer. Und ich habe zu meiner Frau, das war vielleicht ein Fehler, aber am Ende war es doch gut. Ich habe gesagt, du fährst mit dem Auto, ich hatte damals so einen Grand Cherokee mit dem Hänger hinten dran, der offene Hänger. Und ich fahre mit meiner Starrahmen-Pinhead fahre ich da runter nach Fag. Also gesagt, ja, aber warum mit dem Hänger? Sage ich, ja, weil ich noch nicht weiß, wie ich das überstehe, weil ich hatte da keinen Federsattel drauf. Ich saß also direkt auf dem Starrahmen. Das heißt, du hast jedes Steinchen gespürt. So, jetzt war ich damals zwar noch deutlich jünger, aber wir reden von 2008. Bin ich dann da runtergefahren. Ich kam da unten an, ich war kreuzlahm. Ich habe gesagt, ich fahre mit dem Ding nicht mehr zurück. Das ist einfach kein Motorrad mehr für lange Strecken. Da bist du jetzt schon so alt. Ich hatte so Rücken. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir kamen zurück. Und in dem Jahr, 2008, ist die Crossbones rausgekommen. Mhm. Und Matze hat natürlich gleich den Braten gerochen, hat gesagt, guck doch mal hier, Thomas, das ist doch hier eigentlich dein Ding. Da hast du eine Springergabel. Das ist ein cooles Oldschool-Motorrad. Und ich habe das Ding gesehen, habe ich gesagt, ich kaufe zwei. Da habe ich der Elvira eine gekauft, die hat sie heute noch. Und habe mal meine gekauft und habe die heute noch. Und bei dieser 8-Ball, bei diesen F-Tech-Motoren, die ja in den äußeren Abmaßen, wie die Harley-Motoren auch sind, konnte man Knucklehead und Pinhead-Kits kaufen. Das heißt, da waren dann so Pseudo-Pinhead- oder Knucklehead-Ventildeckel drauf. Es war ein Nierenkaffee neben. Es war sogar ein Zündverteiler, der wie der echte war. Der war nur innen drin hohl. Und das habe ich natürlich dann gekauft und habe das bei Elviras als Knucklehead und bei mir als Pinhead umgebaut. So wie das bei dieser 8-Ball auch war. Und habe dann das Motorrad quasi als mein Pinhead-Ersatz gefahren, weil es war dann, sah aus wie eine Pinhead. Es hatte die Springergabel. Natürlich habe ich eine Upswept Fishtail drauf gemacht, wie sich das gehört. Damals konnte man das noch.
So
hat niemand
so gefragt.
So hat sie
sich auch angehört.
So hat sie sich auch angehört. Naja gut, und dann hat es 2 Jahre gedauert. Dann kam in Amerika der 120R 2 Liter Racing Motor raus mit damals schon echten 135 PS. Ich als alter Rennfahrer habe dann gesagt, so ein Motor muss da auch noch rein. Da habe ich den Motor noch da reingezimmert, auch mit den Pinhead-Deckeln und so weiter. Ich glaube, das ist und war die schnellste Springe Crossbones, die je gebaut wurde.
Keine Sorge, ich habe schon öfters, Richtung, wir wohnen ja in die gleiche, ja. Wir fahren ja in die gleiche Richtung, habe ich öfters einen Thomas nachts mit voller Geschwindigkeit gesehen und dann denkst du dir, oh shit, also das Ding kann echt was.
Also mehr wie 160 kann man nicht fahren, weil dann wird es gefährlich, aber der erste Gang geht auch bis fast 100, ja, also und du beschleunigst im vierten Gang noch, dass das Hinterrad durchdreht. Ja, das Motorrad habe ich heute noch. Ich bin aber langsam für die auch zu alt. Also wenn jemand Interesse hat, bitte melden. Der Motor ist sogar eingetragen. Damals ging das noch.
Ja, der Bertel, ein Kollege Bertel, von uns, genau. Der hat den 120R-Motor damals getüft.
Genau. Stimmt,
insofern, exakt. Ne, und das war natürlich, meistens hat man das nicht in eine Springer eingebaut.
Nein,
Motor.
Nein, das ist auch nur was für, das ist auch nur was für Hardcore-Leute. Aber ja, wie gesagt, wenn einer meint, er braucht sowas, gerne bei mir melden. Es ist ein Unikat und aber wir wollen ja keine Werbeveranstaltung machen.
Wollte ich gerade sagen. Ja, man hat ein Stück TT-Geschichte in der Garage.
Ein Stück TT-Geschichte.
TT-Story. Genau.
Ja. Aber um auf die Crossbones wieder als solches zurückzukommen, das war halt auch so ein Icon zu der Zeit, dass Harley sagte, wir machen wirklich Back to the Heritage, wir holen wirklich eine Springergabel wieder raus. Die war natürlich überarbeitet, ja. Aber man konnte mit der tatsächlich auch fahren. Natürlich ist eine Springergabel, weil du das auch sagtest, das ist natürlich kein technisches Wunderwerk. Da kann man auch, das sind Grenzen da. Ja, man kann damit keine 200 fahren. Man kann damit nicht sportlich in Kurven fahren und dann die Vorderradbremse betätigen. Das ist gefährlich. Aber es ist halt ein kultiges Teil, das es bei Harley seit 1903 gibt und gab. Und die wäre mit Sicherheit auch länger gebaut worden, nur dann ist ABS-Pflicht worden. Ja. ABS-Pflicht kam in Deutschland für Motorräder und es hat der Crossbones nach zwei Jahren, drei Jahren Bauzeit.
Es war ja so, es gab ja die Heritage Springer bis 2003 zum Jubiläum, dann gab es 2004 nichts und dann hat man 2005, 2006 die Springer Classic wieder aufgelegt. Das war wie eine Heritage Springer, nur ohne Zusatzscheinwerfer.
Genau.
Taschen hatte die auch. Und dann, nachdem diese Springer Classic ausgelaufen war, hatte man dann mit dem 200er Hinterrad, was Daniel ja auch noch hatte, hat man dann diese Crossbones rausgebracht und die Springergabel konnte man halt nicht mit ABS, also technisch problematisch, nicht mit ABS homologieren und deswegen hat man dann Ende 2009 die wieder auslaufen lassen müssen. Und das war es dann zumindest ab Werk neu mit den Springergabeln.
2 Jahre.
Ja. Es gab ja mal eine Schweizer Firma, die dann eine Springergabe mit ABS gemacht hat. Da haben wir
und
dann
TÜV.
Ja und TÜV und da haben wir damals tatsächlich Softtails genommen und haben die umgebaut auf Springer, wobei dieser Umbaukit war schon relativ teuer.
Ja, aber wie sah das aus?
Die Springer sah fast so aus wie die unsere Original. Springer. Also hatte aber tatsächlich eine ABS-Funktion.
Hat einen
ABS-Sensor, ging Bild. Auch.
Ich meine, 3.800 Schweizer Franken, das waren dann so 4.500 Euro. So
aber hat sich nicht etabliert, würde ich mal sagen.
Das war ja für Custom Bikes.
Das war für Custom Bikes, aber wir haben dann zum Beispiel Blackline genommen und haben da dann diese Springergabel reingebaut, haben die ein bisschen umgebaut und haben da so eine eigene Springer ABS Edition von gemacht. Aber wie gesagt, war relativ teuer. Und die Firma zumindest hat dann irgendwann auch nicht mehr geliefert oder produziert.
Hat sich nicht mehr rendiert.
Und, aber das war nochmal so ein bisschen Revival dann von der Springergabel bei uns. Und jetzt heute ist es halt so, wir haben ja unsere Classic Collection, wo du dann Evo Springer Heritage oder auch, es wird ja gerade eine Bad Boy fertig, die wir dann auch mit reinnehmen in die Collection. Und haben halt Heritage Springer dabei und auch Softail Springer. Eine Crossbones haben wir nicht. Also ja. Das wäre noch was uns da mal fehlt. Aber die ist noch eigentlich zu jung, weil Crossbones hatte ja schon Einspritzung.
Mhm. Ja, das war war schon Einspritzung.
Ja, genau. Aber das war die Crossbones-Geschichte und mit deiner 8-Ball, das ist auch sowas.
Ja, ich das sage, war.
Das ist in diesen 25 Jahren Neuzeit auch ein prägendes Motorrad.
Stimmt, muss man sagen. Definitiv.
Aber was sagt ihr dazu? Würde heute eine Springer einschlagen?
Ja, also ich sage mal so, wenn du das als Icon-Modell bringen würdest.
Ja.
Eine Springergabel mit ABS, die auch wirklich aussieht wie die Springer
in
Chrom oder in Schwarz, also völlig egal, wenn du ein passendes Fahrzeug machst, würde das einschlagen, weil wir müssen mal so sehen, guck dir eine Heritage heute an, guck dir eine 2024er oder 25er Heritage an, die sieht eigentlich so aus wie noch mit dem Evo-Motor von 1986.
Genau. Fehlt nur die Springergabe.
Und wenn du das dann als Heritage Springer bringen würdest, würde das natürlich, das wäre jetzt kein Massenprodukt, aber, das würde, aber
so eine Icon. Ja, das wäre ein
Icon. Als Eigenmodell wäre das schon ein Highlight. Aber ja, das ist halt schwierig, da die Springergabe zu homologieren. Ich weiß nicht, ob das jemals kommen wird in der Art. Aber Heritage ist auch natürlich so ein Modell, wenn wir da wieder drüber sprechen. Das ist eins der Modelle, was ja im Gegensatz zu einer Fatboy auch von der Gesamtoptik nicht modernisiert ist. Die sieht heute noch so aus, wie sie auf den ersten Blick von 1987 oder 88 aussieht. Und das finde ich auch bemerkenswert, wie so ein Motorrad, auch ob es ein Twincam war aus dem Jahr 2000 oder jetzt ein Milwaukee 8 aus dem Jahr 2025, die sich eigentlich optisch nicht zum Schlechten verändert hat, sondern einfach immer mehr zu einem lebendigen Klassiker geworden ist.
Meine persönliche Meinung zum Sitz: Die Heritage hat den gemütlichsten Sitz von Haus aus. Mhm. Wenn ich da drauf hocke, das ist wie, als ob es Butter wäre. Das ist der Wahnsinn. Habe ich jedes Mal gesagt, wenn die Leute sagen, ja, ich will mit meiner Frau fahren und bla bla bla. Und hinten der Sozius-Sitz ist ja auch gerade und hat so ein bisschen so einen Schnitt nach außen. So. Die Mädels hocken, Mädels hocken da richtig gut drauf. Also so eine Heritage mit Springer.
Und der Fahrersitz ist auch wieder dem alten Pfannensattel. Ne? Nimm deine Nackel, die du hast, oder deine Flatty. Wenn du da schaust, die Formgebung ist im Grund nachempfunden bei dem Heritage-Sitz.
Geil.
Ja, also Heritage ist auch so gar nicht mal ein bestimmtes Modelljahr. Jetzt gibt es die ja auch, gab es die ja in 24 auch als Icon-Modell.
Genau.
So, was ich auch gut finde, dass man das gemacht hat mit, mit Stilelementen aus der alten Zeit.
Ja.
Aber Heritage ist halt moderner Klassiker und ein Geheimtipp, wenn man mit einem nicht zu schweren Motorrad auch mal ein bisschen ambitioniert fahren will, obwohl es gar nicht danach aussieht, weil eine Heritage im Milwaukee 8 Zeitalter mit dem Rahmenfederung, Schräglagenfreiheit ist eigentlich ein super agiles Motorrad, alleine oder auch zu zweit. Und jetzt gerade, wenn man wie ich bin ja nur auch nur 1,73 groß, ist eine Heritage eigentlich so eine Allzweckwaffe, muss man sagen.
Ist auch in dem Vergleichsbericht der Softails, ich glaube von der Zeitschrift Motorrad sogar, als agilstes Motorrad bewertet, was den Reg, den Radstand, die Radgrößen und die Radbreiten im Fahrverhalten angeht, innerhalb der Softail-Familien, ist die am wendigsten, am
agilsten. Die und die Sportgleit.
Und die Sportgleit, genau.
Die beiden. Ich würde jetzt aber weg von der Heritage gehen. Ich würde jetzt einfach so ein Modell reinschießen, was auch durch eine Serie auch noch richtig bekannt worden ist und ich glaube auch die Harley-Zeit ein bisschen geprägt hat, der letzten 20 Jahre. Ich sag mal einfach Street Bob.
Ja, Street Bob.
Street Bob, für mich die Street Bob, meine ersten Kontakte sozusagen mit Street Bob waren Sons of Anarchy.
Genau.
Und ich glaube, da kam auch dieser Street Bob-Boom. Was sagt ihr eigentlich zu Street Bob?
Ja gut, ich kann zu Street Bob wieder nur ein bisschen was sagen aus Herstellerbrille heraus.
Das ist halt geil. Also
Street Bob ist ja quasi die Wiederbelebung der Dynabau-Reihe gewesen. Mhm. Dynabau-Reihe, was soll ich sagen, das war die Dyna Custom. Dann gab es die Lowrider logischerweise immer und dann diese Superglide Sport, T-Sport. Und die waren dann zum 100-Jährigen in dem Silber-Schwarz, war gerade die Lowrider, die gab es in Silber-Schwarz mit goldenen Gussrädern und gab es dann auch noch in Schwarz mit Speichenrädern und in der Sonderfarbe Gunmetal Pearl, das war so ein Hammerschlagblau, gab es die auch mit Speichenrädern. Da ist die Lowrider ganz gut nachgefragt gewesen als Jubiläumsmodell. Und dann kamen die Modelljahre 2004 und 2005. Da war ich ja noch bei Harley-Davidson Deutschland und wir haben dann als Team gesagt, so Leute, jetzt ist 100 Jahre gewesen, ist bald vorbei, jetzt kommen ja die Neuheiten. Ihr habt euch ja bestimmt in den USA für 2004 richtig was Neues, technisch Neues einfallen lassen, weil
was kommt jetzt?
Weil sonst kriegen wir ja einen leichten Dip, weil viele Leute haben ja zum 100-Jährigen sich jetzt ein Fahrzeug gekauft, eben auch in dieser Dynabau-Reihe. Ja, und dann haben die Kollegen aus Übersee uns angeguckt, so in diesem Call, haben gesagt, ja, also für 2004 gibt es neue Farben. Und dann haben wir gesagt, ach so, neue Farben, auf welchen Modellen, also welche neuen Modelle gibt es denn? Und dann haben die gesagt, ja, gar keine.
Neue Farben.
Es gibt halt neue Farben.
Und da haben wir so gesagt, mal gucken, was die Motorpresse dazu schreibt, wenn es dann für 2004 neue Farben gibt. Und mal sehen, wie dann so das Verkaufsergebnis sein wird. Und wir hatten in 2003 damals das erste Mal über 6.000 verkaufte Fahrzeuge in Deutschland, 6.100 noch was. Und sind dann in 2004 mit den neuen Farben bei den gleichen Modellen, aber auch mit gleich gebliebenen Preisen, sind wir dann bei 4.000 gelandet. Und dann hat uns USA, England gefragt, wieso wir denn so wenig verkauft haben. Haben gesagt, ja.
Gab es nichts Neues.
Wir haben gesagt, das kann ja jetzt nur besser werden. Was gibt es denn für 2005 an Neuigkeiten? Ja, und ratet mal, was die Antwort
neue
war.
Farben.
Es gibt neue Farben. Ja, und dann gab es in 2005 neue Farben.
Nee.
Ja, und dann.
Das ist echt durchgezogen.
Ja, haben sie durchgezogen. Und dann kam das Modelljahr 2006. Und 2006 ist dann in der Dynabau-Reihe die Streetpop rausgekommen. Man hat einfach eine normale Dyna genommen, Dyna Custom meinetwegen, hat das schwarz gemacht, was vorher Chrom war, hat vorne an die Gabel Faltenbälge gemacht und hat anstatt einer Sitzbank einen Solositz drauf gemacht und hat dann gesagt, die kostet jetzt 12.900 Euro.
Unglaublich.
Und vorher war die günstigste Dyna bei 15, also 14.800 ja. Euro. Also diese Streetpop hat im ersten Jahr, 2006, mit dem alten TwinCam 88 Motor noch 12,9 gekostet. Und wir haben dann im ersten Jahr von der Streetbob für diesen Preis alleine so viel verkauft wie vorher von der ganzen Dynabau-Reihe zusammen. Und die Streetbob war dann 2006 und die Folgejahre eigentlich der ganzen Dyna-Ära immer die meistverkaufte Dyna. Und die 2006er war auch so ein Sondermodell. Also
das hat, glaube ich, einen Gang mehr gehabt.
Das, genau, das war so ein sogenanntes One-Year-Only-Modell. In 2006 hatte die den TwinCam 88-Motor, aber hatte schon das Sechsganggetriebe, was genau. Erst ein Jahr später in die Serienfertigung eingeflossen ist, in der Dynabau-Reihe.
So eine hatten wir auch in der Ausstellung.
Ja, so eine haben wir in unserer 120-Jahre-Ausstellung.
Da hast du
immer
auch die Frage gestellt, was glaubt ihr, was ist da das Besondere?
Was ist da das Besondere?
Genau. Haben sie sich, die meisten haben sich so angeschaut, was will der von uns?
Die ist schwarz.
Die ist schwarz, die sieht gleich aus wie die andere. Und da hat der Matthias uns das erzählt.
Ja, aber das war wirklich die, also aus der Sicht heraus des Herstellers und des Händlers, also die Streetbob 2006 hat wirklich für Harley-Davidson in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa so einen Turnaround geschafft. Und damals hat tatsächlich auch an der Entwicklung dieser Streetbob hat mein Vorgänger bei Harley, auf dessen Job ich mich beworben habe, der Peter war mittlerweile in den USA angekommen und war tatsächlich im Product Development. Und der hat da federführend bei der Streetbob und auch bei einem anderen Motorrad, was für eine Trendumkehr gesorgt hat, in der Sportsterbaureihe, hat der nicht alleine, aber er hat halt tatsächlich da mitentwickelt und mitentschieden. Und somit war dann auch, sagen wir mal, ein europäischer oder deutscher Einfluss dabei, der dafür gesorgt hat, dass wir ab 2006 tatsächlich aus diesem Tal von 4.000, dann glaube ich 4.800 Einheiten, waren wir dann in 2006 schon wieder, obwohl im September das Fahrzeug erst rauskam, waren wir in 2006 dann schon wieder über 6.000 Einheiten, okay. Weil sich die Streetbob derartig gut verkauft hat. Und die war ja konstant immer, bis auch zum Wechsel von Dyna auf Softail, war die Streetbob immer das meistverkaufte deiner Modell.
Na gut, war ja auch das erste Modell, was so serienmäßig mit dem Ape-Hänge ausgestattet war.
Ja, genau. Sie hatten damals den etwas höheren Mini-Ape dran gemacht. Faltenbälge, Solositz.
Faltenbälge, genau.
Ein Tausender günstiger gemacht als vorher. Man hat ja aber auch Fußrasten und Sitz weggelassen. Also es war jetzt vom Preis her sehr attraktiv, aber ausstattungsbereinigt war es gar nicht so viel günstiger als vorher. Aber hat komplett den Nerv der europäischen Kundschaft getroffen 2006. Das war ein Motorrad, was für die Marke sehr, sehr wichtig war und wirklich auch viel in die richtige Richtung bewegt hat in 2006.
Und sogar in 2018 dann den Namen übernommen hat in die neue Softail-Reihe, haben sie trotzdem gesagt, bleibt eine Streetbob.
Heißt weiterhin Streetbob und war auch weiterhin erfolgreich.
Und sah auch weiterhin
gut aus.
Gut aus, also und
Black Finish.
Und jetzt haben wir wieder die neue Streetbob.
Ja.
Jetzt haben wir wieder mal Speichen, die wo ein bisschen anders aussehen.
Und sieht cool aus.
Ja, wer sie noch nicht gesehen hat, schön auf die Homepage gehen und sich anschauen.
Sieht cool
und
aus.
Kommt auch in krassen Farben.
Ja, 25er Streetbob ist mal tatsächlich auch wieder ein Highlight.
Ist echt gelungen.
Ja, muss man sagen.
Geiles Ding, ja.
Haben wir in Amsterdam ja live gesehen. Mhm. Auch mit ein bisschen Zubehör. Also die gab es in Gelb mit so mit der Fairing und so weiter. Hat jetzt ein Tacho. Also ich bin gespannt, wenn die Demos jetzt demnächst hier eintreffen, wie die ankommt. Weil, und dann halt mit dem 117er Motor.
Ja.
Wird halt schon leicht. Ganz 117er Nummer. Motor, ja, ja. Wendig, in coolen Farben. Das kann so ein, schon so ein wieder so ein Spritzmotorrad sein, so dass die Leute kommen und sagen, hey, so ein spritziges, leichtes Ding, darauf habe ich Bock.
Ja, in 19 Jahren von 88 Cubic Inch auf 117 Cubic Inch weiterentwickelt. Ja, da muss man. Und natürlich Fahrwerkskomponenten sind dann auch deutlich besser geworden, wobei die alte Dyna-Federung auch gut war. Also da sagen wir ja, nach der Streetbob kam ja dann die doppeläugige Fatbob raus, 2 Jahre später. Und das war ja für lange Zeit tatsächlich das fahraktivste Harley-Davidson-Motorrad. Ja. Fatbob. Also war nicht ganz so erfolgreich wie die Streetbob, die Fatbob, aber hatte eine wirklich große Fangemeinde, weil das war ja das erste Modell, was wirklich ein eigenes Forum hat, das sogenannte Fatbob-Forum, die von 2008 bis 2018 sich gegründet hatten. Das waren über 1000 Leute, die da drin waren, oder ich glaube knapp 1000 Leute, die da drin waren in diesem Forum und die wirklich diese Fatbob geliebt haben, die vorher teilweise auch gar keine Harley gefahren sind, sondern zum Beispiel von einem japanischen Nakedbike kamen und dann tatsächlich auf Harley umgestiegen sind, weil sie gesagt haben, das ist mal eine fahraktive Harley und hat da auch ihr eigenes Gesicht gehabt mit den 2 Scheinwerfern. Und ja, da hat sich dann neben der Streetbob noch ein weiteres Modell in der Dyna-Baureihe zu einem wirklichen Volumenmodell entwickelt in der Zeit, muss man sagen. Und wie gesagt, was ja eine eigene Story ist, da können wir mal einen eigenen Podcast machen, ist das Thema Sportster. Ne?
Ja, XL-Sportster. Eigene Welt.
Das ist schon cool.
Weil der Peter damals, um das nur den Gedanken zu Ende zu bringen, der Peter damals hat neben dieser Streetbob-Entwicklung, die er mit angeschoben hat, auch die Nightster, die erste Nightster, die wir hatten. Die erste Sportster, die halt Männer und Frauen fahren konnten, so vom Image her. Die Nightster hatte dann damals auch so eine Two-Tone Black Denim mit Grau und einem roten Pinstripe-Lackierung gleich im ersten Jahr. Hatte auch diese Faltenbälge dran. Das war so die Dark Custom-Ära bei Harley, haben sie diese Modellreihe genannt. Da gab es noch die Nightrod Special, die da auch mal reingefallen ist. Und plötzlich durch die Nightster und dann in der Folge auch durch die 883 Iron ist bei Harley der Trend eingesetzt, dass eine Sportster plötzlich nicht dieses Image des Frauenmotorrads mehr hatte, was es in den 90ern hatte und auch bis hin nach zu 2007, 2008. Sondern plötzlich war die Sportster auch was für junge Leute, egal ob Mann oder Frau, und Nightster, Iron und dann die Angelo Pagano-Maschine.
48
haben wirklich zu einem riesen Run in ganz Europa auf die Sportsterbaureihe geführt. Aber wie gesagt, da können wir vielleicht nochmal irgendwann was Eigenes zu bringen.
Ja gut, man muss immer ein bisschen wieder historisch betrachten. Früher gab es nur 2 Baureihen bei Harley-Davidson. Also wenn wir sagen früher, reden wir jetzt von den 60er Jahren. Es gab die FL-Baureihe, das waren die großen Touren.
Da war ich schon 18.
Das waren die schweren Dinge, die Elektra-Glides und so weiter. Und es gab die XL-Baureihe, das waren die Sportster. Und es gab dann so eine Symbiose, das war mit der Superglide, das erste Modell. Ja, der Urvater der Dyna-Baureihe ist die Superglide. Man hat quasi eine Modellreihe geschaffen, die aus Teilen der leichten Sportster, nämlich die schmale Vorderradgabel, die schmalen Räder, aber die dicken Hinterräder und den großen Motor und das große Getriebe der Toure in eine Baureihe zusammengeworfen. Und die hatten Gradwegfederung mit 2 Federbeinen. Und das erste Modell war die Superglide und die war der Wegbereiter für die gesamte Dyna-Baureihe. Deshalb hat die ganze Dyna-Baureihe immer die großen Motoren, die großen Getriebe, wie die Toure, aber in ganz eigenen Rahmen. So, und das hat sich halt jetzt geändert, indem er dann wieder gesagt hat, man nimmt diese Dyna-Baureihe wieder weg und ist wieder back to the roots bei den alten 2 Baureihen, bei Touren und bei Sportster, und hat dann gesagt, okay, wir übernehmen die Dynas, Fatbob, Streetbob, übernehmen wir in den neuen Softail-Rahmen und machen in dem Softail-Rahmen dann quasi diese Fortführung der Dyna-Baureihe.
Ja, da haben wir ja damals, als das rauskam, dass es nicht mehr die Dyna und die Softail-Baureihe gibt, sondern dass man die Dyna-Modelle
in die Softail-Baureihe integriert,
aber zum Glück den Namen auch so lässt.
Genau.
Es hieß dann halt nicht mehr Dyna Fatbob, sondern nur noch Fatbob.
Genau, was auch richtig
ist. Und hieß auch nur noch Streetbob. Ja. Aber man hat zumindest diese Modellnamen behalten und da haben wir auch gesagt, oh, mal gucken, was die Kundschaft sagt.
Ja, was die Kundschaft sagt. Stimmt.
Das weiß ich noch, da hatten wir dann aus dem Fatbob-Forum einen Kunden, der gesagt hat, ich weiß nicht, eigentlich darf ich das nicht machen, aber ich fahre jetzt mal so eine Softail-Fatbob-Probe bei euch. Mhm. Und dann kam er zurück und hat gesagt, was für ein Scheiß. Die kann ja alles besser als meine.
Ja.
Gut, man muss sich jetzt an diese andere Lampe vorne gewöhnen, aber dann haben 2-3 Leute aus dem Forum haben dann tatsächlich eine Softail-Fatbob gekauft und plötzlich, so hast gemerkt, so ein halbes Jahr später ging das los, dass dann immer mehr Leute gesagt haben, okay, hat zwar eine andere Optik, sowohl das Heckteil wie auch der Scheinwerfer, aber ist das, was die Fatbob ausgezeichnet hat, nämlich das Handling, das Fahraktive, hat ihn logischerweise durch den neuen Softwarerahmen sowieso und dann sind die Leute tatsächlich auch umgestiegen auf die neue Fatbob.
Ja, ich durfte ja in 2017 nach Sevilla auf den Testrides und da hatten wir ja die neuen Softail-Modelle, bevor die irgendwie irgendwo waren, durften wir die fahren. Und das Coole war dabei, wir waren ja auf der Rennstrecke und wir hatten zum Beispiel die alte Fatbob. Dann bist du 3 Runden mit der alten Fatbob gefahren, bist direkt auf die neue Fatbob gestiegen und bist dann weitergefahren. Und so mit der Streetbob und so weiter.
Ja.
Und bei der Fatbob war es auch so. Da bist du gefahren und wusstest schon, oh, die Dyna, die geht schon ab. War schon geil. Mhm. Und dann bist du auf einmal auf die neue umgestiegen. Du hast gesagt, oh shit, ich sitze auf einer Rennmaschine. Wurdest du mit der Fatbob, haben alle gesagt, hatten alle die schnellsten Runden und ich werde es nie vergessen. Wir sind die ersten 15 Minuten gefahren und dann kam eine rote Flagge. Und ich denke mir so, was denn jetzt passiert oder so? Und dann sagt ihr Deutschen, ihr seid nicht normal. Die Holländer waren vor euch, die Italiener waren da, die Spanier waren da, die waren alle da, die sind alle normal gefahren. Denkt ihr alle, ihr seid Valentino Rossi oder was? Wir sind auf die Dinger draufgestiegen, auf die neuen mit dem Modularrahmen und die können halt so richtig viel. Ja. Und dann haben wir es in jeder Kurve übertrieben. Einer hat sich sogar den Fuß verdreht und hat sich den Fuß gebrochen, weil er so weit in der Kurve war, wo sein Fuß im Harley-Stil außen stand. Und in einer Kurve hat sein Fuß verdreht. Das war der Hammer. Ohne Spaß.
Man muss es so sehen. Der neue Softail-Rahmen ab 17 ist ein Cantilever-Rahmen. Und der Cantilever-Rahmen mit dem zentralen Federbein und dem Sitz kommt aus dem Rennsport. Alle Rennmotorräder 10, 15 Jahre davor haben solche Cantilever-Rahmen gehabt. Und im Grund ist das ja eine Weiterführung eines Rennrahmens, der in der Serie bei Harley eingebaut wurde. Der Softail-Rahmen davor mit seinen Zug- und Druckfedern an der Dreieckschwinge und dem Getriebe hat ja überhaupt nichts mehr mit dem neuen Rahmen zu tun. Da liegen fahrtechnisch Welten dazwischen. Bewindungssteifheit, Progressivität in der Federung. Also das ist einfach eine Offenbarung der Rahmen. Und da ist völlig wurscht, welches Modell das ist, ob da eine breite Gabel, schmale Gabel, dickes Rad, schmales Rad, großer Motor, kleinerer Motor. Fahrdynamik von dem Rahmen, die ist schon wirklich geil.
Deswegen ist ja die Heritage auch der Geheimtipp. Da ist noch eine Geschichte hier. Unser Offroad-Instruktor Ralle. Ralle sagt, ja, jetzt bei Softail, ganz ehrlich so, ne? Also ist jetzt nicht so mein Motorrad, so von der Optik, sagt er. Aber mein Geheimtipp, wenn es ums Fahren geht, ums Fahraktive, in der Softail-Bauer ist eigentlich die Heritage. Mhm. Da gesagt, Ralle, das ist so, ich sehe das auch so.
Haben wir gemerkt.
So, aber
ich haben wir jetzt hier gemerkt.
Ist ja schön, dass du als Motorradprofi das genauso siehst. Also jemand, der aus der Praxis kommt, aus einem ganz anderen Bereich, sieht das auch so. Der hat sich auch in die Heritage so ein bisschen verliebt.
Er hat ja jetzt ein Fahrradtraining gemacht mit unserem Manhattan-Chapter, mit den Road Captains. Angelo, du hast es ja gerade angesprochen. Ja. Muss man an der Stelle auch mal erzählen. Und dann kam Ralle zurück und hat dann ganz stolz gesagt, so, und ich habe dann den Jungs auch mal gezeigt, was man für Schräglagen mit so einer Heritage fahren kann. Ich habe die richtig schön in die Trittbretter reingedrückt, bis die Funken geflogen sind, links und rechts und links und rechts. Und hat das so richtig freudestrahlend, wie toll der Rahmen ist, wie toll.
Ja, ich habe auch gesagt, super, Ralle, danke.
Ich habe es dem Angelo erzählt, Angelo hat sich die Trittbretter angeguckt und hat gesagt, müssen wir tauschen.
Das ist aber so.
Also das ist bei...
Kannst du machen mit dem Ding, ja.
Ist bei sind wir wieder bei Heritage und was auf der... Ne?
Aber wisst ihr, was ich gerade merke? Egal, über was wir anfangen zu sprechen, gibt es irgendwie eine Vorgeschichte aus der Geschichte von Harley, dass da wieder was kommt.
Ja.
Das ist wie in der Mode.
Ja.
Naja, natürlich.
Beim Super Bowl hat der Sänger jetzt eine Schlaghose getragen. Das heißt, ja, irgendwann mal ist vielleicht wieder die Schlaghose modern.
Ja, das aber, sieht auch alles ja, wieder.
Aber das kommt alles wieder, ja. Aber mit dem technischen
immer verbessert.
Von heute.
Ja, ja.
Also ich bin ja Schlaghosen-Fan, das ist ein ganz anderes Thema.
Warte,
ja, weil
warte.
Als ich jung war, Mitte der 70er, Angelo.
Oh ja.
Ja, da waren die Schlaghosen ja auch schon bei Kindern modern. Und ich wollte in der ersten Klasse gerade angekommen, eingeschult, wollte ich über einen Jägerzaun klettern bei mir zu Hause, hatte eine Schlaghose an. Oh. Ja, und dann bin ich leider mit der Schlaghose hängen geblieben und habe mir zum Glück den rechten Arm gebrochen, weil ich bin Linkshänder.
Stimmt.
Und in den 70ern hat man auch noch umerzogen. Aber dadurch, dass ich mir den Arm gebrochen hat, das musste genagelt werden und hatte auch den Gips dadurch relativ lang. Und dann haben sie in der Schule gemerkt, okay, der macht ja alles mit links. Hab dann auch angefangen, ja Fußball zu spielen in der Zeit, auch mit links. Und da habe ich halt wirklich Glück gehabt, dank der Schlaghose, dass ich Linkshänder bleiben durfte und ja. Nicht umerzogen wurde. Ne?
Also ich bin jetzt ehrlich und oute mich, ich hatte zu meiner Schlaghose sogar Plateauschuhe, wie sie Brian Connelly von Sweet getragen hat, mit so 15 cm Klotzabsätzen.
Hast du Bilder?
So dicken. Ich habe tatsächlich auch ein Bild, wo man das sieht. Und da habe ich
sehen.
Und dazu habe ich eine schwarze Lackleder-Bomberjacke an mit Schaffellkragen. Mit hochgekrempelten Ärmeln und die Schlaghosen und dann diese Schuhe. Die Schuhe waren aus grünem Schlangenleder und ich glaube, ich habe ein Foto und ich suche Sachen raus.
Okay, das wird wild.
Ja, das muss uns auf jeden Fall
das wird wild. Das wird wild.
Ich weiß euch.
Aber ich sag ja immer, ich bin jung, aber vom Kopf her sage ich immer, ich bin in der falschen Zeit geboren. Definitiv, ich fühle mich auch irgendwie zu dem ganzen alten Zeug, zu der Musik, zu allem. Fühle ich mich irgendwie hingezogen. Ich sage, ich hätte in den 80ern jetzt in meinem Alter sein sollen. Ja. Auch wenn der Thomas immer erzählt, damals Heckfender genommen, Lenker drauf geschweißt, hier Tank, egal wie, Auspuff, alle, wir sind gefahren, keiner hat was gesagt.
Das stimmt.
Ja, in den 80ern ging das.
Ja, und ja. Das ist immer, und ich sage so, oh nee, und hier, jetzt guck mal im Schein, was dürfen wir, was machen wir, was hier, was dort, was da. Kein Wunder, dass es mich auch zu Oldschool-Bikes zieht. Und aber wenn man sagt, okay, Oldschool-Bikes einfach so, um hier ein bisschen rumzufahren, aber die neuen Bikes fahren sich einfach
natürlich.
Überragend.
Klar.
Egal, ob es vom Tourer oder von der Softail ist, die Dinger können einfach, die können echt alles.
Ja.
Also wenn mir einer sagt, ey, es gibt manche Sportmaschinen, dem fährt ein Tourer hinterher und dann sagen die, wenn die irgendwo angekommen sind, sagen sie, was hast du denn eigentlich für einen Motor? Weil es kann nicht sein, dass du mit so einem 400-Kilo-Schwein mich nicht wegfahren lässt. Und das ist halt schon so eine coole Nummer, dass du dann sagst, ey, ich kann mit dem Tourer alles, gell, iTouch.
Ja.
Der iTouch ist auch so ein ganz schnell, so mit der neuen Street Glide und so weiter. Vor allem mit einem Performance-Bagger.
iTouch
und Performance, das ist
aber war das weit vorne. War das nicht in dem Sommer jetzt irgendwann auch mal, wo ihr erzählt habt, dass der iTouch der einzige gewesen wäre, bei dem die Fliegen am Rücken auf der Jacke waren?
Ja, das liegt an der Performance-Bremse.
Wie konnte ich das?
Der macht während dem Fahren einen 360 und fährt dann weiter. Schaltet einmal rund und fährt dann weiter. Nee, iTouch dieses Jahr wird richtig gefahren, oder?
Er nickt. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt über Performance sprechen und Modelle, die das 21. Jahrhundert geprägt haben. Wir müssen noch über eine Baureihe, also die letzte Baureihe heute.
Ich weiß, was kommt.
Über eine Baureihe müssen wir sprechen, die wurde ja auch aus dem Rennsport dann in die Serie umgesetzt. Und wir müssen über die Virod-Baureihe sprechen.
Ja, müssen wir.
Der Skinny an.
Müssen wir,
schon klar.
Ja. Virod, da verbindet ja auch jeder von uns was mit. Also du hast ja gerade so den letzten Jahrgang, wo wir Virods noch verkauft haben, gerade auch in Wiesbaden,
ganz
wo
genau.
du gearbeitet hast, hast du ja mitbekommen.
Wir viele verkauft.
Nitrod Special war ja immer unser Motorrad,
ja.
Ne, muss man sagen. Nitrod Special haben wir ja auch, die Marke sich in Deutschland und auch in Frankreich war auch ein starker Markt für die Nitrod Special, haben wir uns ja auch eine komplett andere neue Kundenschicht erarbeitet.
Komplett, ja.
Nitrod Special war ein Motorrad, was auch Leute, die vorher mit Harley-Davidson nichts zu tun hatten, gekauft haben. Alle in der gleichen Art umgebaut, aus dem 240er Hinterrad dann nochmal ein 260 oder auf einer anderen Felge dann 280er drauf.
Oder komplett umbaut.
Oder eben der NLC jetzt als einer komplett. Dieser Leute, die von Nitrod halt mit Nitrod groß geworden sind.
Das heute war, noch.
Ja, heute noch, heute genau. Noch. Also das Thema V-Rod und dann Nitrod später als Volumenmodell ist schon auch ein eigenes Kapitel, was ja in Europa auch immer viel populärer war als in Amerika. Das ist ja auch der Grund, warum es letztendlich neben der Abgasnorm auch ausgelaufen ist, weil hier waren die Verkaufszahlen stabil. Nitrod Special über 10 Jahre lang immer 400, 500 Fahrzeuge, die wir verkauft haben pro Jahr, ohne dass es einen Facelift gab. Und ja, in Frankreich war das ähnlich. Aber in Amerika war diese ganze V-Rod-Baureihe für lange Distanzen ja auch nicht wirklich so geeignet und war nicht der Stil, den die Amerikaner wollten. Aber für uns war das wirklich von 2002 bis letztendlich 2017 war das ein wesentlicher Bestandteil auch für uns jetzt hier als Factory, sage ich mal.
Also ich weiß, viel davon verkauft. Ich weiß das heute noch. 2002, das war so wie so ein neuer Mythos, der bei Harley entstand. In dem Moment, wo die V-Rod angekündigt wurde, hat man ein Motorrad gesehen, das hat mit Harley nichts zu tun gehabt. Das war futuristisches Design, das sah aus wie ein Trackbike, das Motorrad wie ein Trackster. Das Motorrad war ganz in Silber. Es hat angemutet wie was von einem anderen Planeten.
Ja.
Dann natürlich dieses Unterstreichen, ein von Porsche mitentwickelter Motorentechnik, wo man dann natürlich auch gesagt hat, Porsche Leistung, das Motorrad hat auf einmal 125 PS, 1250 Kubik gehabt. Für die damalige Zeit, für Harley-Verhältnisse, war das was komplett Neues. Also das sah komplett anders aus, das war komplett in Silber, das war von Porsche mitentwickelt und das war ein Motorrad, das plötzlich mit Leistung kokettiert hat, was ja bei Harley nie ein Thema war. Es wurde nie groß über Leistung gesprochen und plötzlich hatte man das. Und da hat alle Welt drauf geschaut. Jeder fand das geil.
Ich habe sie in Stuttgart gesehen, damals, wo ich meine Harley gekauft habe, gesagt, die haben auch hier keine Harleys, die haben auch hier andere Modelle. Also auf den ersten Blick, ich konnte mich da gar nicht anfreunden.
So war das.
Und dann hat mir der Tim, ich habe sie zur Inspektion gebracht, werde ich nie vergessen, sagt der Tim, komm, nimm mal die Nitrod mit. Ich so, nein. Und weil ich gesagt habe, ich so, gib mir doch irgendwas anderes. Und ich so, gib mir doch einen Tourer mit oder so. Sagt er, nee, du hast gerade mit der 48 angefangen. Ich lass dich noch nicht mit dem Tourer fahren. Ich so, nächstes Mal gibst du mir auch einen Tourer. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann bin ich mit der Nitrod gefahren. Und in Böblingen kommst du ja direkt, fährst raus, hast so einen Bogen und kommst direkt auf die Autobahn. Und dann war ich auf der Autobahn, einmal runtergeschaltet. Auf einmal kam so ein, oh, ich so, was war das? Ich so, was war von der 48 auf diesem Ding?
Ja.
Und dann, ich bin ja so einer, ich habe ja da keine Angst. Scheiße, aber sagen wir es mal so, ich habe da keine Angst. Und dann war ich ruckzuck zu Hause, bin dort angekommen, habe gesagt, irgendwie hört sich's nicht an wie eine normale Harley. Und keine Ahnung was, aber es war schon wild.
Ja, 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 ja.
Also musste es erstmal diesen breiten Reifen handeln, wenn man halt von der 48 kommt. Aber dieser erste Kontakt, ich habe mich nie mit einer V-Rod oder Nitrod richtig anfreunden können. Mhm. Also vom Stil her. Das war einfach nicht mein Stil.
Immer zwei Läge.
Genau, komplett.
Immer zwei Läge.
Komplett, aber ich konnte mich nie anfreunden. Aber du hast gesehen, dass die einfach bei den Leuten, vor allem in diesen Batmobil-Umbauten, wo die Jungs dann davon absteigen, aber erstmal siehst du, okay, ein bisschen Rückenschmerzen könnten davon ankommen, weil wenn man lange mit der fährt und mit so einem 95er Trackbar volle Lotte absteigen, dann denkst du dir jedes Mal, der Typ hat einen stabilen Rücken, weil der trainiert jeden Tag, weil ich wäre kaputt.
Die dicksten Hinterreifen von NLC waren 330er, die sie in die V-Rod reingepflanzt haben.
Die stehen
von
alleine.
Mit eigener Schwinge.
Die stehen
von abstellen alleine. Ohne Seitenstände.
Ja, aber wenn wir nochmal zu dem Beginn der Thematik kommen, das war ja schon bei Einführung eines jeden Motors so, dass die eingefleischten Harley-Fans gesagt haben, jetzt geht die Welt unter.
Ja.
Also schon von Shovel auf Evo war das so, von Evo auf Twincam, wo dann plötzlich eine Ausgleichswelle drin war. Was soll das denn, haben die Leute gesagt. Eine Ausgleichswelle. Was sind wir denn für Warmduscher und so. Ne? Also nee, fahren wir nie. Natürlich war der Twincam dann direkt auch etabliert. Und dann kam kurz nach der Einführung des Twincams, Twincam B im Modelljahr 2000, kam dann im Modelljahr 2002, allerdings schon zur Jahreswende 2001, 2002, kam dann diese V-Rod in Anodized Aluminium, hieß das ja.
Genau.
Anodisiertes Aluminium war es ja auch. Und dann war es wirklich so, die ersten Fotos kamen, Pressemitteilung kam und die Welt ging unter.
Harley Davidson baut einen 60 Grad anstatt 45 Grad flüssigkeitsgekühlten Vierventilmotor ein. Also es war wirklich wie in Schockstarre waren die Leute.
Armageddon.
Ja, und dann hat man dieses Fahrzeug aber gesehen. Man hat auch gesehen, wie die designt war. Also das war wirklich eine Design-Ikone. Man hat da, man hat damit ja VRSCA, man hat da mit dieser Baureihe ja so den Dragster für die Landstraße oder für die Ampel in der Stadt gebaut. Das ist ein komplett neues Segment gewesen, wo auch andere mit dann hinterher wie Ducati Diavel sich haben inspirieren lassen. Stimmt. Und die Virod hat sich natürlich wie alles Neue dann trotzdem wie die Hölle verkauft. Also man konnte gar nicht so viel von dem ersten Modell ranschaffen in Europa, wie es dann doch Kunden gab. Es gibt ja die klassischen Harley-Kunden, die damals gesagt haben, brauche ich. Ist zwar keine klassische Harley, aber hat Porsche mitentwickelt. Mhm. Das hat in Deutschland und in Europa natürlich auch sehr viel gezogen. Und es gab viele Leute, die einfach vom Design her super fanden.
Ja.
Und wir haben damals von Harley Deutschland aus, gab es dann ja so eine Reihe von Fahrzeugen aus der ersten Serie, Presseflotte, die dann bei ausgewählten Händlern, konnte man sich drum bewerben, vorgestellt wurden und zusammen mit Porsche. Porsche hat damals einen neuen 911er, irgendein neues Modell beim 911er vorgestellt, beim Harley-Händler. Und man hat dann tatsächlich beide Modelle, also das Auto und die Virod, unter so einem Banner gehabt, was dann auch mit den Harley- und Porsche-Wappen besetzt war und hat das dann gelüftet, das Geheimnis, hat da so einen speziellen Abend von gemacht. Ich war damals zum Beispiel in Kassel beim Händler und habe mir das angeguckt. Und die Leute waren wirklich begeistert, die das Fahrzeug gesehen hatten. Die Presse, die Motorradpresse hat auch geschrieben, oh Harley, eine Harley mit über 100 PS. Weil im ersten paar Jahren, Thomas, hat sie 117 PS gehabt und 1130 Kubik. Mhm. Und man hat dann tatsächlich im Modelljahr 2008 auf diese 1250 Kubik und 121 bzw. 125 PS aufgemacht. Und man hat ja auch diesen 1250er Motor vorher schon als CVO, also als Screaming Eagle Modell, getestet, bevor er in die Serie kam. Mhm. Und man hat ja sogar dann, das war einzigartig jetzt für uns auch, man hat ja dann ein Ready-to-Race Dragster Bike gebracht auf der Virod-Basis, den Virod Destroyer, wo wir ja auch einen hier in Frankfurt stehen haben und einen noch in Wetzlar. Und mit dem Frankfurter Bike haben wir ja tatsächlich auch im zweiten Jahr dieses Virod Destroyer Cups, wo auch ein Rennen bei den Nitro Olympics stattgefunden hat in Hockenheim.
Hockenheim, ja.
Da haben wir sogar einen ersten Platz gemacht.
Ich weiß.
Also natürlich mit einem professionellen Dragster-Fahrer, der auch ganz begeistert war, dass er so eine Dragster-Saison fahren konnte, ohne dass was kaputt ging und ohne dass er Verschleiß hatte.
Genau.
War ja ein eigener Markencup,
ja
so gar nicht. Aber dieses Virod-Thema, gerade so diese ersten Modelle, wir haben ja zum Glück auch einen 2002er aus erster Hand und haben auch sogar aus diesem Presslounge damals haben wir ein Bike gekriegt, was dann irgendeinen Promi von Harley, irgendeinen VIP gekauft hat und das dann bei einem Händlerkollegen in Zahlung gegeben hat später. Und der Händlerkollege dann damals angerufen hat, gesagt hat, hier, ihr seid doch irgendwie Virod-Fans oder so. Ich so, ja, wieso? Ja, ich habe hier irgend so ein Ding, das muss irgendwie relativ früh produziert worden sein. Muss ich in Zahlung nehmen? Möchtest du die haben? Ich so, ja, dann klar nehme ich die in Zahlung. Ja, die hat irgend so ein VIP gekauft von Harley. Da habe ich gesagt, das ist bestimmt eins von diesen vier Bikes, was bei den VIP-Lounges war und war auch so. Ne? Die haben wir ja heute noch und bin ich auch heilfroh. Im zweiten Jahr gab es das Jubiläumsmodell. Gab es mit dem Anodized Aluminium wieder, mit dem silbernen oder mit dem chromfarbenen 100-Jahre-Logo und gab es natürlich auch in Silber-Schwarz. Die gingen auch super.
Ja, also beide Jahre. Das ist immer ein Phänomen, wie er sich alle Namen merken kann.
Ja, ja, das mit der Farbe. Mit der Farbe.
Anodized. Die kann man so nicht mal aussprechen, aber der Matthias sagt die
gerade. Nur mal so am Rande, weil es gerade so passt.
Immer merken. Ich denke mir jedes Mal so, wieso weiß er das ganz genau so? Das fuckt mich voll ab.
Wir haben sogar im Moment eine zum Verkauf.
Ja, genau.
Da.
Wir haben gerade eine
stehen. 2003 Top-Original in genau
Jubiläumsmodell,
in genau dieser Top-Farbe mit ganz wenig Kilometer. Ich will es nur mal am Rande sagen, weil die sind wirklich selten, die Motorräder. Also wenn sie angeboten werden, dann wird es meistens unter Händlern oder unter Sammlern gehandelt. Aber wir haben eine stehen, nur falls jemand sowas sucht. Aber was ich noch sagen wollte, Entschuldige, Was auch besonders war bei dem Modell, das gab es vorher bei Harley auch nicht, das war die Sitzposition.
Ja, genau.
Du hast auf keiner Harley vorher so gesessen wie auf einer V-Rod. Und von mit der Füße nach vorne, vorverlegte Fußrasten, dann den Lenker so nach vorne, den konntest du, weil der ja, das war ja kein Lenker, der zu Umbau getaugt hat, sondern das war ja ein Lenker, den hat man so genommen, wie er ist, weil er
ja, weil der Tacho so integriert war.
Der Tacho integriert war. Und dann hast du diese eine feste Sitzposition und die war einfach ganz anders.
Das war der sogenannte Klappmesser-Style.
Klappmesser-Style?
Ja, so kann man das sagen. So hast du da drauf gesessen.
Genau.
Ne? Und das haben sie tatsächlich, dann mit Modelljahr 2008 und dann im Modelljahr 2013 haben sie tatsächlich die Fußrasten ein bisschen weiter zurück, den Sitz ein bisschen anders geformt und einen anderen Lenker verbaut dann, sodass du dann plötzlich bei der modellgepflegten V-Rod oder Nightrod Special viel bequemer gesessen hast. Also die erste Baureihe war sehr wild. Klappmesser-Style und die späteren konntest du dann auch, so wie sie waren, relativ gut fahren. Und ja, das war schon für uns auch eine ganz besondere Geschichte.
Könnt ihr euch an eure erste V-Rod-Fahrt erinnern? So das erste Mal, wo ihr drauf gesessen seid und habt gesagt, okay,
ja,
ich fahr mal. Und?
Ja, also es war ja so, die erste hatte nur einen 180er Hinterradreifen, das war ganz gut, weil die hat ja einen extrem langen Radstand gehabt und hat auch einen Rake gehabt, der so war, dass wenn du abbiegen wolltest oder direkt eine scharfe Kurve fahren wolltest nach dem Losfahren, hatte das einen speziellen Lenkeffekt, nehmen wir mal. Das hast du vorher so auf den anderen Harleys nicht gehabt. Das war aber nur einmal, das war wirklich bei der ersten Fahrt, beim ersten Losfahren und Abbiegen, hast du gedacht, oh, jetzt kippt sie gleich. Das war wirklich, wenn du es wusstest, war ja auch klar durch den langen Radstand und so, hast dich schnell dran gewöhnt und du warst halt wirklich an jeder Ampel durch den langen Radstand, durch den Motor, der ja Power hatte, warst du an jeder Ampel die ersten Meter der schnellste.
Ja, krass. Schon cool.
Das war so, weil du hattest ja keinerlei Wheelie-Gefahr bei einer V-Rod. Ne? Also wer das geschafft hat, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Rainer Schwarz hat es mal geschafft.
Und bei dir?
Ja, ja, bei mir war es ein bisschen anders.
Oh, jetzt
ich als, nein, ich als Oldschooler. Also was, jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja eine zweite Hobbymarke als Oldtimer-Sammler, Neander. Und Neumann Neander hat ja in den 20er Jahren Motorräder gebaut, die waren komplett katmiert, also komplett Silber. Der hat Lack abgelehnt. Wegen Putzen und so weiter. Und als die V-Rod rauskam, hat mich das daran natürlich sofort erinnert. Da war eine Assoziation da. Haben die da was abgeguckt? Weil ein Motorrad zu bauen, der so komplett wie Aluminium anmutet, wenn du so ein katmiert, vernickeltes Motorrad hattest, wie das der Neander gebaut hat in den 20er Jahren, das auch Design-Motorrad war, dann waren da schon viele Parallelen. Das hat mich total gebockt. Aber als Oldschool-Harley-Fahrer, der Knuckles und Pens und Rennen und alles Mögliche, dann habe ich gedacht, du musst so ein Ding fahren. Und dann bin ich, genau wie Matze das sagt, mit diesem langen Radstand und der verhältnismäßig großen Leistung, die aber mit dem Fahrwerk gar nicht so wirklich so harmonisierte. Ich bin damit gefahren und habe gesagt, das ist nicht mein Motorrad. Das war meine Erfahrung dazu.
Ja, aber wild.
So aber es war wild, es war halt komplett was anderes. Und natürlich für so einen Purist wie mich, ein wassergekühlter Motor, die 45 Grad V verlassen, da hat auch Porsche nichts mehr gut gemacht für mich. Ja. Deshalb habe ich da eine ganz andere Wahrnehmung gehabt wie Matze. Aber du, das ist ja auch schön, ne? Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Du musst gucken, was passt zu dir. Und wir haben so viele Modelle bei Harley immer schon gehabt.
Ja,
es ist in der ganzen Bandbreite so vielfältig. Und dann noch die Möglichkeit, aus der Vielfalt heraus seine eigene Vielfalt zu machen. Ja? Also besser geht's gar nicht. Und deshalb, ja, die V-Rod war nie wirklich so mein Motorrad.
Ja, es muss ja auch nicht sein, weil wir hatten bei V-Rod Erfolgsgeschichte. Aber es gab ein Modell in der V-Rod-Baureihe, das wurde auch nur ein Jahr gebaut. Und da gibt es eine ganz spezielle Geschichte, die erzähle ich jetzt nochmal. Das jetzt ist ja fast verjährt, man kann das jetzt erzählen.
Verjährt, wie geil.
Und das ist, glaube ich, verjährt. Ich weiß jetzt nicht. Das war die Streetrod. Ja, weil die Streetrod hatte die Zeitschrift Motorrad mal gezeichnet. Also es gibt ja immer irgendwelche Gerüchte, das kommt was von V-Rod, was ein bisschen fahraktiver ist, mehr Schräglagenfreiheit. Und dann hatte Motorrad mal eine Zeichnung gemacht. Machen die ja immer, wie sie sich so eine Streetrod, war nicht klar, aber wie sie sich eine sportliche V-Rod mit mehr, etwas höher, mit mehr Schräglagenfreiheit vorstellen. Und wir haben alle gesagt, wenn die so kommt, das wird der Bringer.
Stimmt, ja.
Das wird super.
Stimmt.
So, und dann kam die Street Rod-Vorstellung. Und da gab es so ein Sneak Preview von der Street Rod in Oxford. Da hatten sie die, also bei uns in der Europazentrale. Und dann hatten der Bernd Kneiting, der heutiger Händlerkollege, damals Marketingchef, und ich, wir durften dann 3-4 Händler auswählen und mit denen sollten wir dann nach England kommen, also nach Oxford, und haben uns dann die Street Rod angeguckt. Wir durften eine Viertelstunde, bevor die Händler kamen, durften wir uns das Fahrzeug angucken. Durften auch mal drauf sitzen und dann, ja, dann sind wir wieder raus, hatten noch so 10 Minuten Zeit, bis die Händler eintrafen, und der Bernd sagt, was ist das? Ist das hier versteckte Kamera? Ist das hier versteckte Kamera? Das ist eine hochgelegte V-Rod. Und wenn man drauf sitzt, ich konnte bei meiner Körpergröße jetzt auf dem Tacho nur bis 60 und ab 140 sehen. Ich habe gesagt, ich bin kleiner als du. Ich konnte von 80 bis 120 nichts sehen. Aber
der Bernhard ist groß.
Der Bernhard ist groß. Ja, ja. Ja, ja. So, und dann haben wir gesagt, so, was machen wir jetzt? Jetzt kommen gleich die Händler.
Schmale Nummer.
Und wir haben ja Händler, die lange dabei waren, geholt, die auch V-Rod gut verkauft haben, die auch mit Entwicklung von Harley sich auskannten, was mag ankommen, was mag nicht ankommen. Da wollte ja die Company auch das Feedback haben, aber nicht, weil sie was ändern wollten, sondern weil sie nur vor der Vorstellung mal so Händlerfeedback haben wollten. So, und dann kamen die Händler und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Wir müssen mit denen sprechen, bevor wir in den Raum reingehen. Und dann haben wir beide gesagt, hey Kollegen, egal was ihr denkt, sagt einfach bitte was Neutrales. Sagt irgendwas Neutrales, sagt so, ja, sitzt man gut drauf oder irgendwas in der Art. Bitte nicht das sagen, was ihr denkt. Und die so, ja, so schlimm kann es ja nicht sein.
Doch.
Und dann sind wir in diesen Raum gegangen, die haben sich dann die Street Rod angeguckt, haben sich draufgesetzt und haben gesagt, haben uns angeguckt und während mich und haben nichts gesagt. Und als wir dann rausgegangen sind oder die englischen Kollegen aus Marketing, Produktentwicklung dann gefragt haben, wie sie das so finden und so, haben sie gesagt, ja, also Sitzposition ist natürlich deutlich fahraktiver, die Fußrasten sind ja leicht hinten durch den anderen Rahmen und so weiter. Und ja, also wird sich schon irgendwie verkaufen. So. Also sie haben versucht, was Positives zu sagen und hinterher haben sie zu uns gesagt, das wird heute Abend an der Bar für euch ganz schön teuer.
Oh, shit.
So, und dann kam halt die Street Rod raus . Und die Presse, ob es jetzt Dream Machines war, ob es Motorrad war, haben alle gesagt, was ist das denn? Also nett gemeint, weil viel fahraktiver, auch super passend zu diesem Motor. Aber ja, wir hatten das designt. Das kann ja alles irgendwie gar nicht wahr sein. Und dann sind wir aber damit tatsächlich auch in Oschersleben auf unserer Strecke, Hausstrecke, wo wir mit Buell immer waren, ist dann die Street Rod mitgefahren. Und damals unser Pressemann ist da mitgefahren. Der Knut Briel, ist dann ist ja auch schon ein bisschen älter gewesen, hat auch kann sehr gut Motorrad fahren und ist dann so, ich sag mal, wie die Leute das gesagt haben, im Altherrenstil an den Leuten innen und außen in den Kurven vorbeigefahren. Und die ganzen Leute, die da mit dabei waren, haben gesagt, hier, da war irgendwie jetzt so einer mit so einer V-Rod oder so dabei. Der hat uns innen und außen überholt. Was ist das denn? Was ist das für ein Fahrzeug? Und wer ist das? Und haben gesagt, ja, das ist unser Pressemann, das ist der Knut Briel. Der kann halt Motorrad fahren. Und die Street Rod hat halt auch jetzt Schräglagenfreiheit. Aber Schräglagenfreiheit alleine hilft halt auch nicht. Ja. Und somit ist nach einem Jahr, also Modelljahr 2006, gab es das Fahrzeug. Für 2007 gab es schon ein leichtes Update, also sogar auch optisch Update. Da gab es auch schon Pressefotos, aber die 2.7er ist nie ausgeliefert worden. Also man hat nach 2006 dieses Street Rod Modell eingestellt, obwohl es tatsächlich zwar einen V-Rod Rahmen hatte, aber der war modifiziert. Also man hat extrem viel investiert, auch konstruktionstechnisch, um halt aus der V-Rod ein fahraktiveres Motorrad zu machen. Aber man hat bloß leider vergessen, ein bisschen mehr auch in ein anderes Design zu entwickeln. Und dann muss ich noch eins dazu sagen, wir waren in den USA, man konnte die auf einer Dealershow Probe fahren und ein Spruch, den ich nie vergessen werde, wir waren draußen im Raucherbereich auf der Wiese, haben gesehen, wie so von dem Testgelände gerade wieder eine Truppe mit Street Rod losgefahren ist und draußen saß Eric Buell mit seiner Gitarre. Und dann haben wir gesagt, hey Eric, how are you? Wie geht's dir? Und so, ja, schönes Wetter. Was macht ihr hier so? Und wir so, ja, jetzt hier irgendwie Street Rod fahren, haben wir nachher noch einen Slot. Und haben wir gesagt, aber Erik, jetzt ist ja auch sportlich und so das Fahrzeug. Du jetzt als Buell-Firmeninhaber, sportliche Motorräder und so, die sportliche Marke von Harley, wie findest du denn die Street Rod? Und dann hat er seine Sonnenbrille so ein bisschen hoch und sagt so zu uns, designed by a comedian.
Eiskalt!
Und wir standen da, wir wussten gar nicht, was wir sagen sollten. Und haben gesagt, okay, Erik mag das Fahrzeug. Hör schon,
das erste
nicht.
Mal die Story. Ich auch. Hast du nie erzählt.
Ich auch, wie geil ist das denn?
Designed by a comedian. Das hat er zu Street Rod gesagt.
Aber da siehst du, Thomas, wir können immer wieder, während irgendwelche Talks, kommt immer wieder eventuell irgendeine Story, die wir noch nicht kennen.
Irgendwas kommt immer aus dem Hirn noch raus.
Ja, aber das war wirklich einprägsam. Aber er hat das so trocken gesagt und er hatte ja irgendwie recht. Also es es war eigentlich ein tolles Motorrad. Ich habe selber auch, wir haben auch eine Street Rod bei uns in der Sammlung drin. Fährt sich wirklich gut, obwohl der Radstand da auch immer noch relativ lang war. Mhm. Wie der das so trocken gesagt hat und hat damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Und die Company hat es halt auch gemerkt. Das zweite Modell ja, Street Rod in der V-Rod-Baureihe, gab es dann auch nicht mehr. Ne? Mhm. Aber das ist jetzt mal noch so zum Schluss unserer heutigen Runde.
Ja, richtig geil.
Geiles Thema. Und,
auf jeden Fall will ich nochmal aufgreifen, dass der Thomas ja nicht das letzte Mal hier ist. Nein. Weil diese Cannonball-Geschichten und so weiter von damals, ist vielleicht auch mit dem Erik, mit deinem Sohn, weil ihr seid es ja auch zusammengefahren, so eine Vater-Sohn-Geschichte.
Das ist machen halt wir auf jeden Fall. Dann nehmen
so,
wir mal
so gänsehautmäßig.
Zwei Generationen Trab
nehmen wir da mal. Ne? Das machen wir auf jeden Fall.
Ja, und gibt mir was zu erzählen. Ja.
Ich denke mal, die Leute haben heute schon genug gehört. Ja. Ich glaube, hier cutten wir dann. Danke, Thomas, dass du heute da warst.
Vielen Dank erstmal nochmal an euch, weil es war ja für mich eine jungfräuliche Erfahrung heute. Mein erster Podcast, der vor 6 Wochen nicht mal wusste, wie man Podcast schreibt. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ich fand das geil. Einfach, weil es ist wie Freunde, die abends beim guten Glas Whisky zusammensitzen und über ein Thema plaudern.
Aber mit so Kopfhörern und deine Kopfhörer Stimme hört sich so schön an.
Es verliert sich das irgendwie, nehme ich das gar nicht wahr mit den Kopfhörern.
Und also war wirklich geil. Was wir ja vorhin gesagt haben, Thomas, das ist ehrlich, der iTouch, der hat tatsächlich so ein Jungmach-Filter.
Ja, ich habe ja gefragt, gibt es den 10 Jahre, 20 Jahre? Ja. Dann nimm den 20 Jahre Filter. Ja,
also das ist die Hollywood-Nummer. Das ist die
Hollywood-Red-Nummer. Diejenigen, die sich das nicht nur anhören, sondern auch anschauen, die werden sehen, also wie du mit deinem 1976 erster Harley gekauft, wie jung du noch aussiehst.
Ach, ihr seid so schöne Schleime.
Darauf sollten wir jetzt auch nochmal anstoßen.
Also erstmal stoßen wir jetzt an. So.
Prost.
Prost. Auf den Schuss hier.
Prost.
Wow. Angelo, war das sehr gut. Dieses Chili-Zeug will er jetzt her?
Du hattest das Chili-Zeug und wir haben Whisky getrunken. Ja,
Whisky.
Ah ja, gut. Du hattest den Chili rum und wir haben den Whisky getrunken. Wir wechseln
der Chili-Rum ist auch gut.
Der Chili-Rum ist gut, ja.
Der ist gut. Mit so ein bisschen Vanille-Chili, das hat der Thomas entdeckt.
Ja. Ah, siehst du wo.
Meine Frau.
Deine Frau?
Ja, ja.
Okay, Leute, wer uns sehen möchte, der kann das gerne auf unserem YouTube-Kanal Factory Group. Wer uns hören möchte, kann das auf Podcast hören, kann das bei dieser hören, kann das bei Spotify hören und so weiter. Auch in unserem neuen Newsletter, den wir diesen Monat hatten, wer den noch nicht richtig geöffnet hat, der kann ihn einfach öffnen und du hast so einen direkten Link dazu, wo du uns sehen kannst oder hören kannst, wenn du Bock hast. Aber ich denke mal, das war wieder so eine Folge, wo die Leute sagen werden, da gibt es so viele News oder so viele Geschichten, die da wieder einfließen. Wenn einer ein Wort sagt, dann sagt der andere, ach, ich habe eine Geschichte dazu.
Ja.
Oder damals gab es das Moped schon und so weiter. Also ich denke mal, das wird auch eine erfolgreiche Geschichte. Ich freue mich das nächste Mal, wenn du da bist, Thomas. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.
Ja, freue mich auch schon drauf.
Das wird wieder was Cooles.
Und gerade heute haben wir ja noch während des Podcasts gleich ein paar weitere Folgen abgespeichert, die wir unbedingt bringen müssen.
Ja.
Und was wir machen, ist auf jeden Fall einen der nächsten Gäste-Podcasts, haben wir dann die beiden Traps mal da. Ne?
Ja, das ist auch
da
cool.
Da geht es dann um Boardtrack, da geht es dann um Cannonball und all die Geschichten.
Ne? Ja, das Coole ist, aus welcher Sicht sieht das der Erik und aus welcher Sicht sieht das der Thomas.
Genau.
Ja. Das ist halt auch geil. Und da werden wir auch mehrere Bilder dann einblenden oder eine kurze Sequenz oder wie auch immer, was das mit dem Cannonball zu tun hat.
Sehr gerne. Also eins kann ich nur sagen, ich habe es abonniert und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ja.
Geil.
Das ist das Schlusswort eigentlich.
Ja. Ne? Also Leute, wir sehen uns. Ciao.